CropFam, Ausgabe Nummer 447. Wir schreiben den 9. Oktober 2020. Mein Gast heute Abend ist ein weiteres Mal Chris Marx. Und es geht um seine Erfahrungen und Gedanken rund um die Skinwalker Ranch und was dort wirklich vor sich geht. Und alle, die gerade live zuhören, können wie immer auch mitmachen, nämlich einerseits über den Chat, den Crop.com, einfach einsteigen. Ist unübersehbar, wenn man auf die Seite cropfm.at geht. So rechts oben der Crop.com-Button, der auch schon blinkt. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, gebt sie sehr gerne weiter. Und natürlich später dann auch, oder wann immer man halt möchte, die Skype-Leitung ist offen. Einfach User Crop.fm anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde. Wenn man diese Sendung jetzt gerade hört oder wie auch immer, ein Besuch auf der Website lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man ja die Möglichkeit, sich beim Newsletter anzumelden über das Briefchen-Symbol ganz oben auf der Menüleiste oder sich an den RSS-Feed anzumelden. Da gibt es einen für die Sendung, einen für die News oder natürlich das Archiv mit fast allen Sendungen in bester Qualität und einen Haufen Hintergrundinformationen zur heutigen Sendung, zum Beispiel auch ein paar interessante Bilder aus der Skinwalker Ranch, also von der Skinwalker Ranch und vieles mehr. Und natürlich auch der CropFM Spendenbutton, jener orange Button mit dem Herz, mit dem man dieser Sendung etwas spenden kann, etwas beitragen kann. Geht über PayPal oder als Überweisung und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Danke an die, die das schon getan haben. Und natürlich das Coverbild ist wie immer von Matthias Töpfer, eine weitere Farbvariante des sehr gelungenen Bildes für diese Sendereihe. Ist ja der dritte Teil schon, das dritte Interview mit Chris Marx. Und auch auf der Startseite finden Sie die CropFM News und da lese ich immer ein paar interessante Dinge vor. Dort poste ich eigentlich, ja, wann immer mir halt was Interessantes unterkommt, poste ich das dort. Muss nicht immer neu sein, aber halt aus irgendeinem Grund interessant und es muss auch nicht, also nur weil ich es dort poste, heißt das nicht, dass ich derselben Meinung bin. Schon klar. Bei dem Post ist das ganz etwas anderes. Geisterfahrer, Geisterflieger, Geistergeher, Geistersteher. Eine weitere faszinierende Buchrezension von Wladislav Raab. Er schreibt, es geschieht eher selten, dass mich der Inhalt eines Buches heute noch erstaunt. Doch lieferte Peter A. McHugh mit Paranormal Encounters on Britain's Roads ein ziemlich interessantes Buch zu einem wenig bekannten Thema ab. Und weiter dann, wie der Titel es schon verrät, geht es um bizarre Vorfälle auf UKs Straßen. Wer diesen Blog hier nun schon etwas länger verfolgt, wird wissen, dass Paranauten aller Art eine Schwäche für Verkehrswege haben und sich dort auch gerne produzieren. Ja, mehr zu diesem geisterhaften Verkehrsteilnehmer findet man auf ufoscriptorium.blogspot.com. Ja, und ein Bericht zu einer Kabinettsseance bei Kai Mücke, den gibt es auch im Forum. Ein Hörer War so nett, seine Erfahrungen während einer Seance mit dem physikalischen Medium Kai Mügge im Forum von Crop FM festzuhalten. Sehr spannend, was er da erzählt. Und natürlich finden sich im Archiv nicht nur 3 ausführliche Interviews mit Kai, eines auch mit Carsten Dresbach, sondern auch noch ein weiterer Erfahrungsbericht mit einem anderen ehemaligen Teilnehmer, den ich sogar als Audio festgehalten habe. Und natürlich sind viele der Meinung, dass diese Phänomene allesamt gefälscht sind. Wie unter anderem diese beiden Berichte zeigen, ist das nicht so leicht zu fälschen. Und selbst ausgefuchste Bühnenmagier gaben ja übrigens zu, dass sie nicht in der Lage wären, die Phänomene zu duplizieren. Ja, und Links auf diese Stories und vieles mehr findet sich auf der Website von CropFM, cropfm.at. Und hier geht's gleich weiter mit Chris Marx. Hallo Chris!
Hey Tarek, guten Abend. Guten Abend Österreich aus Salt Lake City, Utah.
Ja, Salt Lake City, da war doch unlängst, was war denn da? Ah ja, genau, 2 verwirrte alte Männer haben sich beschimpft. Oder?
Wir hatten ein Hurricane gehabt, was sehr untypisch mit Windgeschwindigkeit 112 Meilen. Es hat eine Menge Bäume umgerissen, aber sonst passiert hier eigentlich weniger. Es ist,
Das war sicher ein Highlight, oder? Die Presidential Debate. Wahrscheinlich die einzige, weil, ja.
Ja.
Der Grund natürlich Covid-19. Und du bist ja auch im Covid-19-Einsatz, habe ich gehört, noch immer.
Ja, ich bin seit Mai, Active Duty mit der National Guard, Army National Guard. Und bin auf dem Covid-19 Response, Emergency Response Team. Das heißt, ich und meine Partnerin, sie ist ein Captain in der Air Force und eine Krankenschwester, Ausgebildete. Wir gehen also in die Altenheime und Jugendheime und Sonstiges, wenn die Ausbrüche haben, und dann beraten wir die, wie das am besten zu stoppen ist, wie man es verhindern kann, was man tun kann, Luftschleusen, die wir einbauen. Und es ist ein interessanter Job und es ist für mich faszinierend, weil wie das Ganze angefangen hat mit Covid im März, Februar, März, dachte ich mir, so eine Art Flu-Sache, Grippe, nichts Großartiges. Und meine Meinung hat sich extrem geändert. Es ist real, es ist wirklich, es ist keine Spinnerei, es ist leider zu einem politischen Fußball geworden. Und eine Pandemic sollte eigentlich, es hat mit Politik nichts zu tun, der Virus ist real und der diskriminiert nicht, ob man, wo man steht, ob man jung ist, alt ist, weiblich, männlich, spielt keine Rolle.
Na, eigentlich, wenn man Neandertaler-Gene in sich hat, dann ist man besonders anfällig. Habe ich wirklich gehört letztens. Afrikaner freuen sich jetzt alle, ne? Weil die denken sich,
Ja, das Problem ist, dass was immer die Sachen, die der Virus hervorrufen kann, wie zum Beispiel Schlaganfälle, Lungenvernarbungen und so weiter. Und es ist halt eine Sache, die ist, die geht halt nicht weg, die ist permanent. Und das ist das Schlechte dabei. Und Leute sollten es wirklich ernst nehmen. Und die brüllen, wir wollen keine Maske, die sollen vielleicht, I don't know, auf eine Insel, maybe nach Mallorca oder irgendwie was.
Mallorca, weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist, weil dort wütet Covid-19 auch. Ja. Naja, es ist strange times. Also es gibt, ich glaube nicht, ich dachte nie, dass er ein Hoax ist. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Reaktion wirklich angemessen ist. Aber du hast völlig recht, es gibt dann schwere Fälle, wo es also untypische Symptome gibt und Blutgerinnsel an allen möglichen Körperstellen auftauchen. Mhm. Also kriegen möchte ihn auch nicht. Ja.
No. Und das Problem ist, er mutiert halt regelmäßig und ist immer am Mutieren. Und das
und wird aber Gott sei Dank weniger gefährlich auch. Ne? Also das ist halt schon auch, zumindest habe ich das gehört. Ich hoffe, das stimmt.
Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen hier von der CDC in den US, dass er sich mittlerweile 4 bis 5 Mal einfacher anstecken kann. Und dass er mittlerweile, das raten wir, wenn wir in diese Heime gehen, dass er durch die Klimaanlagen gehen kann. Und ist also, wenn der sich verändert in der Gefährlichkeit, wie er sich verändert hat mit der Ansteckungsrate, dann wäre es natürlich ja, schlechter Fall.
Ja, also eine Chat-Teilnehmerin schreibt, ich nehme an, es ist eine Teilnehmerin, weil sie nennt sich Miezekatze. Ich habe gehört, er wird durch das Mutieren heftiger. Ja, das wäre nicht so super.
No.
Nope. Ja, es wird uns noch lange begleiten, aber wir haben ja heute ein anderes Thema, das ist zwar ein anderes Thema, aber es ist mindestens genauso gruselig eigentlich. Die sagenumwobene Skinwalker Ranch. Wenn jemand die ersten beiden Sendungen noch nicht gehört, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Da wirst nicht nur du noch ausführlicher vorgestellt, als wir das heute tun werden, sondern wir sprechen auch eben sehr viel über deine Zeit dort. Du hast 6 Jahre dort verbracht, unglaublich. Hast für Bob Bigelow gearbeitet, für Bass. Und vor ungefähr einem Jahr oder so hat sich da bei dir ein Sinneswandel eingestellt und dann hat sich so dein ganzes Leben verändert. Du hast dich einmal mit Erica Lux getroffen, ihr habt euch darüber ausgetauscht. Erica Lux ist also eine UFO-Forscherin aus Salt Lake City, war auch einmal MUFON State Director und ja, inzwischen habt ihr geheiratet und ja. Erica Lux hat eine neue Show, gratuliere übrigens. Sie ist jetzt auch völlig unabhängig, so wie Crop FM, zieht ihr eigenes Ding durch. Ist doch viel lustiger, oder?
Macht so viel mehr Spaß.
Ja. Und ja, ich habe da gestern ein Interview gehört, leider noch nicht ganz, mit Lauren Katz. Großartig, ja. Und inzwischen hat sie auch die technischen Probleme viel besser im Griff. Ich kann das alles nachvollziehen. Also das ist nicht so einfach. Man stellt sich das so einfach vor, ist ja nur Radio und so, aber ja, der Teufel steckt im Detail.
Ja, ja.
Nicht? Nicht wahr?
Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft, weil wenn sie ihre Show macht, sitze ich immer eben dran und mache sicher, dass die Hunde nicht bellen und die Katze nicht miaut und was immer gemacht werden muss. Und dann schaue ich aufs Pult und mache sicher, dass die Lautstärkeregelungen alle okay sind. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oftmals ich gesprungen bin, weil sie vergessen hat, das Mikrofon wieder anzumachen, ja, nachdem sie es gebetet hat. Ich sage, Erica, the mic.
Oh. Ja, es gibt aber auch das umgekehrte Problem, wenn man das Mikrofon anhat, wenn man es nicht anhaben soll.
Ist uns auch passiert. Es ist sehr peinlich. Kann sehr peinlich sein.
Ja.
Insofern, da steckt viel drin. Vieles hat sich geändert. Seit unserem letzten Gespräch hat sich viel getan. Wie gesagt, wir haben unsere eigene Radiostation mittlerweile. Wir haben gerade eine Episode gefilmt für eine Kabelsendung, die recht groß ist, zumindest hier. Und ich kann aber noch nicht sagen, den Namen oder den Titel. Der Titel ist ein Arbeitstitel. Und wir haben beide NDAs, also Non-Disclosures, unterschrieben. Das ist also quasi Industriegeheimnis. Aber ich nehme an, dass das Ganze wirklich gut einschlägen wird. Und es ist so, natürlich über Bigelow und Ranch in der Richtung. Auf der anderen Seite aber ist es so, dass die Produzenten haben also eine Menge andere Leute interviewt. Und viele von denen, die in dem in Bass und auch in Nitz mit drin waren und waren also sehr pro Bigelow und haben aus den verschiedenen Gesprächen herausgekokst, die sehr interessant sein werden. Wird eine Menge Bomben geben, die da einschlagen. Ist quasi das Gegengift zu der momentanen Serie Secret of Skinwalker Ranch auf History Channel. Es ist genau das Ganze wird, wie wir das momentan wie wir das sehen können, gibt es das ist das Gegengift dazu.
Interessant. Apropos The Secret of the Skinwalker Ranch, eine prominente Figur auf dieser Serie, die ich aber durchaus interessant finde. Es ist ja so eine typische History-Serie, ne? Sehr, sehr, sehr aufgebläht, kommerziell, also so sehr, ja, aber lustig zum Schauen, sehr unterhaltsam. Und Brandon Fugel kommt ja sehr prominent davor. Mr. Fugel ist ja der neue Besitzer der Skinwalker Ranch. Mhm. Und er hat übrigens UFOs dort schon gesehen.
Oh ja. wir haben uns, Erik und ich, haben uns mit Brandon hatte eine lange freundschaftliche Beziehung mit Erika. Und wir haben uns letztes Jahr, vorletztes Jahr, haben wir uns getroffen in Salt Lake in einem Restaurant und haben für Stunden uns unterhalten.
Also du und Brandon, weil da kanntest du ja, glaube ich, Erika noch nicht, oder schon?
Doch, das war an der Anfangszeit.
Okay.
Das war, wo die erste Serie gefilmt worden ist. Und Brandon wollte sich mit uns treffen, hat dann die Erika angerufen und haben uns dann mit ihm getroffen, seiner Freundin, und saßen dann da für Stunden und haben erzählt. Und er war damals sehr interessiert daran, war sehr freundlich, war angenehme Unterhaltung. Und er nannte sich damals nicht der Eigentümer, sondern der Steward der Ranch. Und alles klang wirklich gut und sympathisch. Und er wollte halt viel wissen von wegen mit dem mehr oder minder Okkultum, was ich dort quasi eingeführt hatte. Hab dann verschiedene Programme gemacht, die damit zu tun hatten. Und das war natürlich der Zentralpunkt, was er wissen wollte, wie ich das gemacht habe, was ich gemacht habe, wie ich es aufgebaut habe, was die Resultate waren. Und ich habe ihm gesagt, ich habe so viele von meinen alten Reporten, die ich habe, und Bilder und so weiter. Ich habe also hunderte von Reporten, die ich mir quasi per Carbon Copy selbst zugemeldet habe. Und habe ihm angeboten, er könnte also die alle haben, durchlesen, all dieweil es macht keinen Sinn, das Rad zweimal zu erfinden. Und er klang interessiert, hat aber niemals nachgefragt weiter. Und damals war das im Gespräch, dass die Erika eine Zentralfigur gewesen sein sollte für die Sendung Secret of the Skinwalker Ranch. Im Nachhinein sind wir beide Gott dankbar, dass das nicht passiert ist. Das wäre der Tod unserer Sendung geworden und mit den ganzen NDAs, die damit verbunden wären und so weiter. Wir sind also wirklich so froh, dass das nicht hingehauen hat. Und dann über das letzte Jahr haben wir eine andere Seite gesehen von Brandon Fugel und der Ranch und haben eine Menge Sachen entdeckt, die weniger sympathisch sind, und haben uns natürlich von dem Ganzen distanziert. Wir haben also keine Affiliation mit Fugel oder mit der Ranch oder irgendjemandem von der Ranch. Wir haben es da vollkommen abgeseilt und wir sind froh, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Anderweitig wären wir tot im Wasser.
Interessant. Brandon Fugel war ja auch schon bei Erika Lux jetzt mal zu Gast. Ist schon länger her, jetzt ein paar Monate, war ein sehr interessantes Interview. habt ihr da wirklich Snipes nachgejagt?
Der Kommentar hat mich so sauer gemacht. ja. Ich habe ihm das dann später des Öfteren, damit jage ich ihn, wann immer ich die Chance habe.
Vielleicht soll man kurz erklären, was das bedeutet, to haunt, to Chase Snipes. Also, was sind Snipes? Kann man das kurz erklären?
Ja, klar. Das ist ein altes Spiel von den Boy Scouts. Und zwar, wenn die jemanden initiieren in Boy Scouts, dann machen die quasi, es ist ein Spiel, wo die Person, die da gespielt wird, weiß aber nicht, dass es ein Spiel ist. Und zwar machen die in den Büschen Geräusche und Bewegungen und sind natürlich alle künstlich geschockt über die, was in Büschen abgeht. Und dann muss der Neue, der auf quasi eintritt in die Gruppe, muss dann quasi diesen Vogel, das ist ein Snipe, ist ein großer Vogel, der muss den quasi finden. Und der Vogel ist aber fiktiv. Es gibt zwar Snipes, aber dieses Spiel ist aufgebaut auf eine fiktive Figur, die ein unbewusster Neueintreter in diesen Club jagen und suchen und finden muss. Wobei er nicht weiß, dass diese Figur nicht existiert. Und so Brandon Fugel in dem Interview hat, vor allem das war gegen Bass im Allgemeinen, aber hauptsächlich gegen Chris Partell, meinen Ranch-Partner von damals und mich, gewandt. Und zwar hat er quasi gesagt, dass wir einer fiktiven Geschichte nachgerannt sind und dass wir quasi das Ganze aus der hohlen Luft geholt haben, dass wir quasi Spinner waren. Und dann kam natürlich eine Sendung, wo er aufgetreten ist in Kanada. Und natürlich als Erika, und es war lustig, Ali, weil die Sendung war per Video übertragen, das heißt, du konntest also den Showhost sehen. Und wir haben einen Tweet bekommen, sagen, Fugel ist auf der Show. Spaced Out Radio war es, aus Kanada. Fugel ist auf Spaced Out. Erika und ich haben uns angesehen, haben gelacht, sind an den Computer, haben die Show aufgemacht, sind in der Chatroom, in dem Augenblick, wo wir im Chatroom aufgetreten sind. Der Host hat sich nur an den Kopf gelangt, hat den Kopf geschüttelt. Der Gesichtsausdruck von ihm war Gold wert. Natürlich habe ich dann Brandon, der hatte ebenfalls den Chatroom sichtbar. Ja, und dann habe ich mich mit dem Brandon über den Chatroom unterhalten, über Snipes und über die Sendung. Und das war sehr interessant. War gut.
Was kam da raus?
Er hat angefangen zu stottern. Ich habe ihn gefragt. Das war lustig. Ich hab ihn quasi aus der Routine gebracht. Und habe ihn einfach, und das war vor Hunderten von, oder weiß gar nicht wie viel, das Programm an Zuschauern hat, aber es war eine Menge Leute. Und habe ihn gefragt im Chatroom, ich sage, so Brandon, ich verstehe es einfach nicht, weil auf der einen Seite sagst du, dass wir Snipe Hunter waren. Auf der anderen Seite hast du eine Fernsehserie, die jetzt in die zweite Saison geht. In jeder Saison, in jeder Episode, in der du quasi deine Leute da, deine Schauspieler da vorstellst, ist immer dasselbe. Die sind entweder haben die radioaktive Verbrennungen oder die Mikrowellen sind so, dass sie tödlich sein könnten und das Phänomena und es ist quasi lebensgefährlich, dort zu sein. Und Tom Winterton, der Ranch Caretaker, nicht Caretaker, es war Security irgendwas, hatte angeblich eine Verletzung, wo sich der Skalp vom Kopf angefangen hat zu lösen. Und angeblich war es eine Strahlenverletzung oder radioaktive Strahlenverletzung. Und wir haben also von anderen Leuten gehört, dass der tatsächlich im Krankenhaus war. Und da habe ich Brandon gefragt, so, ich verstehe es nicht. Auf der einen Seite ist es tot, 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 Strahlung, 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 Mikrowellen, Electromagnetic Pulse, Radioactivity und der ganze Gauntlet von tödlichen Strahlungen und was immer und Wellen. Auf der anderen Seite hast du Leute, die da arbeiten und du machst damit Geld. Und die verletzt werden, gehen wieder auf die Ranch. Ich sagte, wenn ich eine Strahlenverletzung hätte, würde ich wahrscheinlich kündigen. Und eine andere Frage ist, wenn wirklich diese Radioaktivität dort besteht, in der Art und Weise, wie er das erklärt, und diese Gefährlichkeit, hört die dann an den Gate, also
an den Grenzen des Grundstücks, ja, der Ranch, ja?
Hört es dann dort auf, oder aber, weil Radioaktivität hält sich nicht an den Grenzzaun, das sind Häuser, die sind ungefähr so eine Meile entfernt von der Ranch, oder ist die ganze Gegend verseucht, weil die Krebsrate dort ist recht hoch. Mikrowellen hören auch nicht am Tor auf, sondern gehen weiter. Und da waren diese Gerüchte von wegen damals aus Nitz-Zeiten, wo sich dieses Portal geöffnet hat und diese Kreatur ist rausgestiegen und so weiter. Wenn das alles der Fall ist, und da wirklich diese Art von Verletzungen stattfinden, die Strahlungen stattfinden, dann wäre OSHA, das ist eine Regierungsagentur, die über Arbeitsplatzkonditionen quasi da überwacht, oder die Department of Nuclear Energy oder Department of Energy würde sofort dastehen und den Laden zumachen. Wenn so eine Art von Strahlung dort wirklich stattfindet, regelmäßig, ist es nicht natürlich. Ich bin mir sicher, wenn das ein Zustand wäre, der konstant ist, dass die Regierung sofort den Laden zumacht und investigiert, nachforscht, was diese gefährliche Situation begründet. Und so habe ich ihn diese ganzen Fragen gefragt im Chatroom und er hatte wirklich keine Antwort und hat also angefangen zu stottern, hat seinen Faden verloren und ich habe nur gedacht, okay, solange sein Interview gescriptet ist, ich nehme an, er hat fast wie ein Teleprompter vor sich, weil er es selber erzählt, jedes Mal, egal auf welchem Radio, auf welcher Radiostation er ist, er redet dieselbe Story. Und jedes Mal, wenn der Interviewer was reinwirft, was nicht passt, dann wird die Frage entweder umgangen oder aber er fängt an zu improvisieren und das ist niemals gut, wenn er das probiert. Es geht niemals gut aus.
Ein interessanter Zufall war ja auch in der Show von Erica. Ich habe übrigens ihren YouTube-Kanal ja wieder verlinkt, also man kann sich das dort ja anhören, ist halt auf Englisch. Da bringt Erica ja dann die Enkelin von Junior Hicks.
Mhm. On air. Not Junior Hicks, Michelle Sanborn. Und zwar ist es die, wie ist der Name von ihm?
Ah, habe ich verwechselt jetzt, okay.
Ja, jedenfalls ist Junior Hicks.
Okay, jedenfalls von jemandem, der auf der Ranch oder der in dieser Gegend gelebt hat und eben eines dieser weißen Lichter gesehen hat. Und ich glaube, dann auch Verstrahlungsprobleme hatte, oder?
Ja. Zufälligerweise, was interessant ist, wir haben heute Abend, wir haben unsere Show UFO Classified with Erica Lukes um 17 Uhr Mountain Standard Time hier in den USA. Und heute Abend ist Michelle Sanborn ist unser Gast und ich bin dann quasi mit ihr zusammen am Radio. Wir machen also eine Show zusammen, Michelle und ich. Und es ist sehr interessant. Die haben versucht mittlerweile, die Michelle in die Sendung einzubauen, Secrets of the Skinwalker Ranch. Michelle hat denen gesagt, nicht nur no, but hell no, ich will mit euch nichts zu tun haben. Die haben mir angeboten, wir geben dir das Geld und was dann bist auf eine Major Fernsehserie und Sprungbrett für wo immer. Und sie hat nur gemeint, ihr könnt mich mal. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Und dann, sie und Erika sind befreundet und sie kommt heute Abend auf unsere Show und wir reden darüber.
Das trifft sich doch wunderbar. Also man kann ja, dann ja. Quasi morgen in der Früh da bei uns kann man dann gleich weiterhören. Die Seite von Erika ist ja auch verlinkt und da kann man die Sendung ja auch live hören auf Erikas Seite, auf Erikas neuer Seite übrigens.
Ja, ganz genau. Und zwar interessant seitdem, und was es sind eine Menge Sachen passiert. Aber wir haben also, Erika hatte, das ist eine Sache, die auch die viel mit reingespielt hat, über was wir mittlerweile wissen. Wir waren im August in California, in Pasadena, und haben die, Erika hat die gesamten Anne Truffle Files quasi geerbt. Und zwar.
Genau, sie hatte jetzt ein Riesenarchiv, ja?
Ja, das war ein großer LKW voll mit
wow.
Also 70, 80, 100 Bankers-Boxen mit Dokumenten, mit Briefen, mit Nachforschungen. Audio-Kassetten, hunderte davon, mit Interviews, mit allen möglichen Correspondence mit Jacques Vallée, Correspondence mit jedem, der damals, die war wirklich im Mix drinnen, und haben also eine Menge gefunden, auch über Bigelow und so weiter, war also sehr interessant. Und dann haben wir, unter anderem hat sie eine Akte gehabt von Elaine Douglas. Elaine Douglas war auch ein MUFON, ich glaube, es war auch ein Staatsdirektor, und war sehr kritisch MUFON gegenüber und war sehr kritisch Bigelow gegenüber und hat ein ganzes Archiv gehabt über diese spezielle Nachforschung, Bigelow, Bass, Nitz und so weiter. Sie ist leider mittlerweile verstorben, aber wir haben interessante Sachen gefunden, wie zum Beispiel einen Brief von Bigelow an Garth Myers und oder eine Dokumentation von einer Kommunikation zwischen Bigelow und Garth Myers. Die ist übrigens auf Erikas Webseite zu sehen, original von der Elaine Douglas Files nachgedruckt, also nicht nachgedruckt, sondern quasi gescannt. Und Bigelow sagt, die Myers als Vorgeschichte, die Myers hatten die Ranch für seit 1930, also 90 Jahre, give or take. Und die Myers haben immer wieder behauptet, haben gesagt, die Ranch war, da war nichts Paranormales, es war eine ganz normale Cattle Ranch. Wir hatten null Probleme, es war eine ganze, die Straße, die Dirt Road, die durchgeht, die Dreckstraße, war eine County Road, also eine County Straße. Da war ein Schulbus-Stop. Ich habe mich später, wie ich auf der Ranch war, mit einem von diesen Ditch Riders unterhalten. Ditch Riders sind ist eine Regierungsposition. Was die tun, ist, halten die Bewässerungskanäle sauber und machen sicher, dass jeder den Teil Wasser bekommt für die Ranch, der ihm zusteht. Und Jerry, der Ditch Rider, den ich traf, war verwandt mit den Myers und sagte das als Kind. Hat er da auf Homestead 2, war seine Familie, hat er oft seine Familie besucht, da haben die gewohnt. Und ich habe nur zu ihm gesagt, wow, das muss Gary gewesen sein, gruselig. Meinte er, wieso? Weil war das nicht, ja, das war damals, wo ich noch mit Bass war, war das nicht viel Paranormales? Und meinte, das war gar nichts, Unsinn, das war niemals der Fall, das war niemals der Fall. Und dann, als die Myers verstorben sind, hat der Bruder das übernommen, Garth Myers, und das war dann in dem Estate drin und hat es dann verkauft an die Shermans, als sie Interesse hatten. Und Bigelow hat wohl überhört irgendwo, dass Garth Myers gesagt hätte, dass die Ranch absolut nicht paranormal irgendwas war, bis 1995, als die Shermans gekauft haben und Bigelow involved sich da eingegliedert hat. Das war eine vollkommen normale Ranch. Da war weder Casper the Ghost, noch Skinwalkers, noch irgendwas.
Aber woher weiß man, dass das Bigelow sich da 95 eingeklinkt hat? Weil gekauft hat er sie ja 1996, die Ranch, ne? Von den...
Yep. Das ist eine Theorie, die erkläre ich hier in einer Minute oder so.
Okay.
Aber ja, so wie gesagt, da gibt's, wie gesagt, diese Unterhaltung zwischen Bigelow, wo er Garth Myers angeht und sagt, hey, du kannst nicht sagen, dass da nichts Paranormales war. Da war Paranormal. Und Garth Myers sagt, nein, da war überhaupt nichts Paranormal. Das war eine ganz normale Ranch. Und dann ein paar Monate später ruft ein Bigelow-Mitarbeiter ruft nochmal an und sagt, du musst wirklich nachdenken, da war Paranormales. Garth Meyer sagt, no, da war nichts Paranormales. Und das Lustige ist, weil ich immer sage, die Ranch mittlerweile ist Bass 2.0. It's the same thing. Dieselbe Formula. So, Brandon Fugel, dann hat er wieder mal so einen Nebenschritt gemacht, hat auch gesagt, ja, Garth Myers hat wohl gelogen, weil da war immer paranormal, immer paranormal. Und okay, so Brandon ist Mormon, okay, Erica ist Mormon, zwar nicht strikt, aber war in der Kirche, ist aufgewachsen, LDS. Und Garth Myers war ihr Bischof. Hat die Erika doch ausgeschrieben auf Facebook, sagt, wow, Brandon Fugel, der hat ein recht hohes Amt in der LDS-Kirche, sagt, Brandon Fugel sagt, Garth Myers, ein Bischof, ist ein Lügner. Oh, du hättest die Wellen sehen sollen, die daraus kamen. Das war absolut genial. Der hat so zurück, der ist rückwärts gegangen, hat sich, tausendmal entschuldigt dafür. Aber das Prinzip ist, beide sagen, oh no, 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 da war garantiert paranormal. Und wir haben so viele Leute, die wir interviewt haben, in Vernal, in der Umgebung. Leute, die wir persönlich mittlerweile kennen. Michelle Sanborn. Jeder sagt, die da Einheimische sind, vor 95 war das eine vollkommen normale, arbeitende Cattle Ranch. Ohne Holterpolter, ohne irgendwas. Und wir vermuten, und es baut sich darauf auf, dass um die Zeit herum hat der DIA, the Defense Intelligence Agency, hat angefangen nachzuforschen über Lokale für Testing. Das Programm hieß ATIP, Aerospace Threat Identification Program. Es hat sich dann später entwickelt zu ARSAP, Aerospace Advanced Weapons Systems Application Systems. Und
Weapon Systems ist da irgendwie ein bisschen so der Knackpunkt, well, ne?
Richtig, richtig. Und das ist der absolute Knackpunkt. Wir haben übrigens der Solicitation-Vertrag zwischen Robert Bigelow und Bass und das DIA ist ebenfalls auf Erikas Webseite zu finden. Und interessant daran ist, dass auf Seite 3 unter Punkt 8, 9 und 10, dass die geben, sagen, also DIA sagt, okay, das ist, was wir nachforschen möchten. Das ist die Ergebnisse, die wir sehen wollen. Und dann kommen so Sachen wie der Effekt auf menschliches Gewebe, der Kurzeffekt auf die menschliche Kondition und Long-Term, also Langzeiteffekte, Bewaffnung, Armament. Es ist also eine Menge, was da drin steht, was mit UFOs oder Ghosts and Goblins oder Skinwalkers überhaupt nichts zu tun hat. Ich durch ein Gespräch mit einem Physiker, mit dem ich auf der Ranch gearbeitet habe, lange nach Bass, war vor 2 Jahren etwa, hatten wir das Gespräch gehabt. Wir haben uns getroffen, er hatte Fragen für mich, hatte Fragen für ihn. Wir haben uns das quasi gegenseitig interviewt. Und er war anwesend, als der James Zatarski, der Programmdirektor von DIA, mit Bigelow auf der Ranch war, die haben das getourt. Und die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass die Shermans die ersten Versuchskanickel waren, weil die mussten von der Ranch runter. Und weil die Wild Bigelow brauchte die Ranch für ARSAP. Und wir wissen von Junior Hicks zum Beispiel, dass die Gwen, die Frau Sherman, hatte auf einer Bank gearbeitet in Vernal. Und Bigelow hat sich damit eingeschoben und hat sie quasi geblackmailt und sie hat ihren Job verloren. Es war also eine Menge Sachen, die da passiert sind, simultaneously, also zur selben Zeit. Und das sind Sachen, Anekdoten, die keiner weiß. Junior Hicks, wir haben ihn besucht vor seinem Tod, vor ungefähr 1,5 Jahren waren wir das letzte Mal bei ihm, oder ein Jahr, eventuell ein Jahr, das letzte Mal bei ihm gewesen, und wir haben uns lange mit ihm unterhalten. Er war glasklar und hat also Sachen erzählt von gerade von der Anfangszeit von, als die Shermans es gekauft haben für $220,000, nebenbei, Fugel hat es gekauft für 4,5 Millionen.
Bevelo ist ein guter Geschäftsmann, ganz klar.
Ja. Und da waren also sehr, sehr wenige, waren keine Beweise dafür, dass irgendwas stattgefunden hat auf dieser Ranch, bevor Bigelow seine Hände im Spiel hatte. Wenn man den Solicitation-Vertrag durchliest, UFO kommt nicht einmal vor irgendwo. Das Paranormal kommt nicht vor irgendwo.
Also das hat, du redest jetzt von diesem ASAP Solicitation-Contract oder so.
Right. Und wie gesagt, die Zuhörer können den also sehen, als auf Erikas Webseite dargestellt.
Ist verlinkt auch vom Ankündertext, also da habe ich Informationen zur Skinwalker Moment, wie hieß der Link nochmal? Informationen zur Ranch of UFO Classified, und dahinter findet sich eine Seite, gibt es ein paar sehr schöne Bilder auch, wirklich großartige Bilder. Sind die von dir?
Ja, die habe ich über die Jahre gemacht. Und das ist nur ein kleiner Teil von den Bildern, die ich gemacht habe. Ein paar zeigen Nachforschungen, die ich gemacht habe, Spuren, Vermessungen und so weiter. Das ist aber nur ein Bruchteil von den gesamten Bildern, die ich über die Zeit, über die Jahre gemacht habe. Und was wollte ich sagen? Oh ja, während meinen 6 Jahren, ich habe kein UFO gesehen. Ich habe, wir haben mittlerweile durch einen Bekannten von uns, haben wir auch die Reporte von 7 oder 8 anderen BAS Team-Members bekommen und haben also, wir haben mehrere Schuhkartons voll von Reporten. Und wir haben die also zusammen alle durchgelesen, Erika und ich, und in keinem dieser Reporte ist irgendwas von UFO. Und just einfach nur vom Logischen her. Warum wäre die Ranch in 680 Quadrat square feet or, you know, Platz, nicht square feet, acres. Warum wäre das der einzige Platz in Utah, wo auf einmal alles das passiert? Der einzige Platz, wo Leute Verletzungen bekommen. Wir sind also befreundet mit Alan Strand aus Norwegen, der die Hesterland Lights nachforscht. Wir sind bekannt mit einer Menge Leuten. Und es sieht so aus, als wäre die Ranch ist der einzige Ort, wo es Verletzungen gibt. Und immer wieder über die Bedrohung gesprochen wird. Wie gesagt, ich halte, das Ganze war eine ganz, ganz sehr schlaue Taktik, die über die letzten 30 Jahre aufgebaut worden ist, wo man die Lore der Indianer, der Utes, dem Stamm der Utes, wo man die Geschichte und die Lores und die Glaubens Hintergründe von dem Stamm genommen hat und hat die ausgebaut auf die Ranch. Es ist brillant gemacht worden. Es ist eine der größten PSYOP-Operations in diesem Feld in den Vereinigten Staaten. Wir haben eine Menge Research gemacht und nichts vergleicht sich damit. Wir haben auch eine Menge Research gemacht into MK-Ultra, into Mind Control, über die Experimente, die durchgeführt worden sind. Und wenn man heute einfach nur mal die Zeit auf Google geht und sieht, wo wir heute damit stehen, dann kommt da eine Menge Informationen, die in Mainstream-Zeitungen auch gedruckt werden, wie zum Beispiel in der New York Times vom 1. September 2018 in einer Reportage bei William Broad, wo er über Mikrowellen-Weapons spricht und als Beispiel die Embassy in Cuba darstellt. Oder Popular Mechanics vom 9. April 2020, wo Bilder gezeigt werden von der Air Force, die ihre Mikrowellenwaffen mobilisieren über See und mit Namen, mit Bildern. Insofern ist das ist nicht mehr irgendwie was Fantastisches. Diese Art von Waffen und Gehirnmanipulation, Mind Control, geht zurück auf die 50er. MK Ultra hat angefangen damit und hat es brutal durchgezogen. So brutal, dass Leute sind gestorben. Das Ganze, und es war interessant, wenn man die Fallen von Alan Truffle zum Beispiel liest, weil sie spricht das an und sie hat das über 50 Jahre lang verfolgt. Und wenn man die Fallen aufmacht und sieht, was sie geschrieben hat, in den späten 50ern, 60ern, 70ern, 80ern. Die Kurve ist wahnsinnig beeindruckend.
Welche Kurve meinst du jetzt?
Die Kurve von ihr, was sie gelernt hat, was sie dokumentiert hat.
Okay, ihre Learning, also ihre Lernkurve meinst du?
Ja. Aha. Und das Ganze selbe war bei Erika und ich, als wir uns getroffen hatten damals. Hab Bob Bigelow immer noch einen der größten Visionaries genannt und Kelleher, you know, einen der brillantesten Scientists. Und Erika war auf der Ranch, die wurde eingeladen von Fugel und hat da Bilder gemacht und hat da ein Wochenende verbracht. Wir waren also beide auf einem anderen Kurs gewesen. Und über die Zeit hinweg hat sich das Ganze 180 Grad gedreht. Mittlerweile, wir sehen Sachen von einem vollkommen anderen Blickwinkel. Nicht nur, weil wir glauben, dass es wahr ist, aber weil wir mittlerweile so viel Dokumentation gesammelt haben, die beweist, dass was auf der Ranch passiert ist, war kein paranormales irgendwas. Es war alles, was auf der Ranch passiert ist, immer noch passiert, menschlich verursacht.
Aber das ist schwer zu beweisen, oder? Also, dass alles menschlich verursacht ist, das kann man eigentlich nicht beweisen, ne?
Ich kann es...
Du kannst es vermuten, natürlich, weil du jetzt...
Ich kann es belegen insofern, dass ich durch die anderen, nicht nur meine Reporter, aber auch die anderen, das Thema, wie wir am Anfang hoch sind, in den Anfangszeiten, wo ich bei Bass eingestiegen bin, war das die große Thematik, war diese Reaktionen, die da passieren, oder die Sachen, die da passieren, können nicht nachgewiesen werden, weil die absolut random sind, die sind willkürlich und wiederholen sich nicht. Und das war, wir haben auch, meisten von uns wurde uns nahegelegt, dass wir das Buch lesen, Hunt for the Skinwalker, bevor wir auf die Ranch gehen. Und das war eine Art von Konditionieren. Und dann über 6 Jahre, ich war der längste Bass-Nachforscher auf der Ranch. Ich habe am längsten überlebt. War dort. Chris Bartell ist der zweitlängste. Und mit nach der Zeit lang waren da ganz Patterns. Sachen, die passiert sind, haben sich sehr wohl wiederholt, waren in denselben Lokalen, in denselben geografischen Gebieten. Und zwar, es gab eigentlich nur eine Handvoll von Phänomenen. Und die waren, wie gesagt, spezifisch gerichtet auf, wo sie passiert sind. Was in Homestead 1 passiert ist, passierte nicht in Homestead 2. Was auf der Mesa passiert, passierte nur auf der Mesa. Was am Fluss passiert, passiert nur am Fluss. Die Sachen waren nicht interchangeable. Die haben sich nicht gemixt. Die waren ausschließlich in einem Lokal, in einer geografischen Gegend. Zum Beispiel, Homestead 2. wenn man ungefähr 50 Meter nahe kommt, ist also 50 Meter zu und 50 Meter entfernt, waren das dieselben Effekte jedes Mal, zur selben Zeit, selben Zeiten, waren mehrmals am Tag, dieselben Reaktionen mit denselben Leuten. Zum Beispiel das Gefühl von, dass einem die Haare, zuerst mal war es einem kalt, es wurde kalt. Dann hat jedes Haar hat quasi gestanden, das Tingling am Körper. Das nächste war Tinnitus im Ohr. Das nächste war Nausea, das Gefühl, also wirklich übles, schlechtes Brechen-Type-Gefühl. Und dann kam Vertigo. Und es war dasselbe.
Schwindel.
Jedes Mal,
egal, Vertigo, ja, heißt Schwindel. Ja,
ja, egal wer dort war, das waren dieselben Effekte. Und die haben nur stattgefunden innerhalb von 100 Metern um diese Homestead 2. Ike und ich, ein alter Partner von mir, haben ein Experiment gemacht, wo ich quasi direkt in das Center davon gegangen bin, von dieser Gegend. Und habe ihm gesagt, wenn ich den Daumen hoch mache, mach eine Menge Fotos. Und so bin ich rein und dann dauerte vielleicht eine Minute. Und dann natürlich fing das Ganze wieder das Spiel an. Und ich habe einen Daumen gezeigt und mach Bilder. Und mir wurde hundeübel. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, als wenn ich das schlimmste Trauergefühl, also Depression, wie sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin nicht deprimiert, ich bin happy-go-lucky, insofern kenne ich das Ganze gar nicht. Aber es war das, ich habe angefangen, mir sind die Tränen aus den Augen gerannt. Ich habe geheult wie aus Eimern. Ike meinte, lass uns gehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe gesagt, ich fühle mich wohl hier, ich möchte nicht weg, das ist der Platz, wo ich sein möchte, ich gehöre hier hin. Er hat mich dann am Ellenbogen rausgezogen und ich gucke ihn an und sage, what the hell just happened? What just happened?
Dass du warst dort weg und dann war das Gefühl weg.
Ja, 50 Meter entfernt, boom, alles war normal. Dann haben wir uns die Bilder angesehen anschließend und die ersten 4 oder 5 war nix. Und dann auf einmal hat man gesehen, das waren 2 ungefähr so Pineapple, also oder Cantaloupe, so handballgroße Orbs, 2 davon, die waren blau und waren halb durchsichtig. Mit nacktem Auge waren sie nicht zu sehen. Einer war über meinem Oberkörper, der andere neben meinem Kopf, oberhalb meiner rechten Schulter. Und ich habe zum Beispiel anschließend, es war so, die Gegend, das war die einzige Region, wo das passiert ist. Diese Gefühlsmanipulation hat nirgendwo anders stattgefunden. Weder auf der Mesa, noch Homestead One, wo wir gewohnt haben, noch am Fluss, war nur geografisch auf dieser sehr spezifischen 100 Meter Radius.
Jemand schreibt im Chat, und vielleicht hat man das kurz jetzt, offenbar hat er die ersten beiden Sendungen nicht gehört, ich gebe mir echt Mühe, aber ich weiß nicht, worauf der Gast hinaus will. Kannst du vielleicht in a nutshell sagen, was ist deine Theorie zu dem Ganzen?
Ja, meine Theorie ist, dass das Ganze ist die Ranch wurde benutzt als ein Waffentesting-Platz.
Welche Art von Waffen?
Mikrowellen, Strahlung und Frequenzwaffen.
Aber dann gab es ja auch Phänomene, wo plötzlich ein Indianer im Zimmer auftaucht. Also
richtig. Es war auch unter anderem, es war ein Platz, wo der DIA hat getestet über Mind Control, über verschiedene Waffenstechniken. Und zwar haben wir mittlerweile recht gute Informationen, was Bigelow gemacht hat. Hat das quasi, weil ich weiß, er hatte die Möglichkeit nicht, er hat das quasi dann weitergeleased an große Tech-Companies, die das Zeug getestet haben, hat gesagt, okay, hier ist das Land, hier sind die Versuchskarnickel, habt Spaß, ihr habt keine Verantwortung dafür, niemand weiß, was ihr tut. Eine andere Sache, die rauskam, die getestet worden ist, war Cloaking, also Tarnungs...
Unsichtbarkeitstechnologie. Ich habe ja inzwischen das Buch Chameleon von Robert Guffey gelesen.
Ja, ich gehe darauf ein.
Das ist ein unglaubliches Buch. Ich habe es verlinkt auch vom Ankündigungstext. Also, wow. Und die Parallelen zu dem, was du erzählst, sind gegeben.
Ja, 100%. 100%. Insofern, dann der, wie gesagt, meine, das ist nicht nur eine Theorie, ich kann beweisen, dass das Department oder Defense Intelligence Agency, DIA, war auf der Ranch. Der Vertrag, der auf der Erikas Webseite ist, beweist es schwarz auf weiß. Wir haben Quoten bekommen von Dr. Kit Green, der gefragt worden ist
Keith Basterfield, ja. Ich habe diesen Artikel, wo es wirklich aber sehr interessante Aussagen von Kit Green gibt. Das war ein Gerichtsmediziner, der auch früher, also der irgendwo aus CIA-Umkreis auch kommt. Ja. Und Keith Basterfield hat ihm also diesen Artikel, glaube ich, auch geschickt und die Beschreibungen von dir und Chris Bartell. Und kann man nachlesen, seine Reaktion war, ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, genau.
Richtig.
So ist es.
Ganz genau.
Das ist schon erstaunlich, ja.
Und das von Kit Green zu hören ist erstaunlich. Dann wurden anschließend 38 Dirts geschrieben. Und also quasi Studien über die Zeit des Vertrages, der war zwischen 2008 und circa gegen Ende 2012, Anfang 2013, was rausgefunden worden ist. Nichts davon hat irgendwas zu tun mit UFO, Paranormalem oder irgendwas anderes. So hier ist mein Problem. Das Problem ist, dass die Regierung einen privaten Contractor, Bigelow Aerospace, benutzt hat, um menschliche Tests durchzuführen, ohne die Zustimmung der Testobjekte und ohne das Wissen der Testobjekte. Und das Problem, was ich damit habe, ist, ich weiß nicht, was getestet an mir selbst. Ich weiß, welche Waffen getestet worden sind. Ich weiß aber nicht, in welcher Intensivität oder ob ich dadurch Langzeitschäden habe. Charles Wynn, der Großvater von der Michelle
Sanborn. Welche Waffen wurden da getestet? Entschuldigung, aber.
Strahlungswaffen, Mikrowellen und Frequency, also Tonwaffen. Dann wurde getestet Unsichtbarkeit. Dann wurde getestet, das ist ein Teil von einem EMP wurde getestet. Dann wurde getestet zum Beispiel, wie man jemand beeinflussen kann, um Sachen zu sehen oder zu hören, die nur die Person selbst hört. Oder man kann es auch so umbauen, dass es zwei hören oder drei hören. Zum Beispiel das Singen oder Humming von diesem jungen Mädchen, was wir alle gehört haben, auch hat nur stattgefunden auf Homestead 2. Insofern, das Ganze war manipuliert von Anfang bis Ende. Und es ist mittlerweile, lustige ist auch, wenn man weitergeht und schaut, zum Beispiel Aussagen von Jeremy Corbell, die mittlerweile hat er so runtergenommen. Und er sprach also ganz stolz von Boys with Toys, Jungs mit ihren Spielzeugen, die auf und um die Ranch herum eingesetzt worden sind. Und er referiert auf in Rente gegangenes, es war ein Marine Special Operator, also Marine Corps Special Ops Guy und ein paar andere in seinem Team, die da also auf der Ranch heftig mitgewirkt haben, ohne dass wir das jemals wussten. Eine andere Sache ist, dass uns gesagt worden ist am Anfang, dass ja, wir arbeiten für eine Regierungsagentur, aber es wurde uns nicht gesagt, wer es ist. Wir nannten die Agentur den Sponsor. Und wenn wir unsere Reporte geschickt haben, da ging einer zu Bigelow, einer ging an den Sponsor. Später haben wir herausgefunden, der Sponsor war DIA. Eine andere Sache, die ich immer eigenartig fand, auch vergesst, dann kam ein Artikel, kommen Presseartikel raus.
Ich habe auch gelesen, die NSA soll da auch involviert gewesen sein. Stimmt das oder ist das eine Falschmeldung?
Das habe ich noch nicht gehört. Das Einzige, okay, was ich sagen kann, ist, dass der Captain vom Security Department von Bass war ein in Rente gegangener NSA-Agent. Mehr, ob die NSA selbst verwickelt war, ist mir unbekannt. Aber da kamen dann anschließend auch Artikel raus, zum Beispiel auf Las Vegas, auf der Fernsehstation KLAS, das ist dieselbe, wo für die NAB arbeitet, und zwar von einem hochrangigen Bass-Scientist, der da geschrieben hat, dass der Erfolg von Bass war, dass man ein hochwertiges menschliches Auslesungssystem gebaut hat. Der Artikel ist überschrieben mit The Human Readout System. Ich glaube, der ist von 2017. Insofern gibt es so viele Hinweise.
Also quasi der Mensch als Messsensor.
Ja.
Aber die Idee war da schon, dass man paranormale Phänomene quasi messen möchte und den Menschen als Sensor und quasi die Reaktionen, die sich dann im Körper abspielen, so als indirekte Messung. Aber du sagst, nein, das waren aber keine paranormalen Phänomene, sondern technisch verursachte Dinge.
Richtig. Zum Beispiel, wir hatten einen Kühlschrank stehen im Trailer, der war für Urinproben, Saliva-Proben, Spucke und andere, ja, was immer. Chris Bartell und ich sind nach Reno geflogen worden für ein MRI, also Gehirnmessungen. Und was uns nie, es hat nie Sinn gemacht. All die Weile, es gab wieder eins davor, noch eins danach und dann hat Eric Davis sich eingeschaltet, hat angefangen da Garn zu sprechen über, das war Pre-Employment, also Voreinstellungsuntersuchungen. Ich war da mittlerweile für ein Jahr, eineinhalb Jahre dort und Chris Bartell ein Jahr und drei Monate. Insofern war es kein Voreinstellungsuntersuchung. Abgesehen davon ist es kein Teil von der normalen Untersuchung und wir haben also rausgefunden, es waren also sechs oder sieben, mit denen wir Kontakt gemacht haben, die derselben Prozedur untergangen sind. Und Erika hat gerade gestern kam sie auf eine interessante einen Artikel, wo geschrieben wurde, dass wie man MRI als Programmiertool, also als Werkzeug benutzen kann und dass MRIs benutzt werden als quasi Programmhandwerk. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen.
Was ist das für ein Dokument? Was ist da die Quelle gewesen? Oder was ist da die Quelle?
Sie ist momentan nicht hier. Sie hat das auf ihrem Computer. Ich schicke dir das, weil das wäre sehr interessant, das zu veröffentlichen, dass MRIs benutzt worden sind als Programmierhandwerk. Und das ist natürlich.
Also wenn ich das verlinken kann, oder ja, wenn es vielleicht schon irgendwo ist, bitte schick mir das. Das ist natürlich.
Mach ich.
Nicht so uninteressant, ja.
So. Und dann, wenn man den ganzen Gemeinsinn dazu schmeißt, ich habe Bilder, die auf der Webseite sind von Erika, die zeigen den Trailer von innen, also die Küche, das Wohnzimmer und so weiter. Das Ganze sieht aus wie ein Hotelzimmer, ein billiges Hotelzimmer aus den 70ern. Und es war absolut kein Nachforschungsmaterial dort. Die Taschenlampen waren von der Tankstelle. Die Fotos waren diese kleinen Olympus, Canon Click and Shoots. Waren sechs davon, drei waren kaputt, da hat die Linse sich mal geöffnet. Man konnte keinen Zoom mitmachen. Das Nachtsichtgerät war wahrscheinlich aus Vietnam. Erste Generation.
Okay.
Und das NVG war wahrscheinlich irgendwas von einem Surplus Store, das Thermal von you know,
also Night Vision Goggles.
Ja.
Iwo Jima. Also Nachtsichtgeräte.
Ja. Das war also es war also nichts dort, was irgendein hätte nachforschen lassen können mit Qualität. Das Bohnenprojekt, eine andere Sache. Das sind alles diese Sachen, die im Nachhinein so viel Sinn machen. Ich war oben als zwei von den Wissenschaftlerinnen. Oh, by the way, das war während meinen 6 Jahren war kein einziger Wissenschaftler dort oben. Außer einem, mit dem ich an Homestead 2, wir haben also Versuche durchgeführt, wo wir 8 Laptop-Computers als Kette angeschlossen haben, um zu messen die Stärke vom elektromagnetischen Einpuls, der dort offensichtlich zugange war. All die Batterien, wenn ich 580 Bilder hatte auf meiner Canon, wenn ich dort in die Zone bin, hatte ich nur noch 30 und dann 0. Und wir haben es über 4 Tage getestet und wir haben die also angeschlossen, die waren voll geladen. Nach ungefähr zwischen 30 und 90 Sekunden war dort ein Puls, der eingeschlagen ist. Und die Computer, das war also, wir hatten ein Messgerät dran, das war so off the chart, das war so absolut boom. Und dann gingen alle Computer zur selben Zeit exakt aus und waren
leer. Da gibt's ja auch, der Hunt for the Skinwalker Ranch, da gibt es ja auch eine Episode, wo eben die Akkus sofort quasi keinen Saft mehr haben, obwohl sie gerade frisch geladen wurden. Da haben sie irgendwelche Bodenradargeräte und die sind gedrained.
Da ist nichts mehr drin. Insofern waren also das Bohnenexperiment, die haben zwei Wissenschaftler Bohnen hochgefahren, also eine Menge von Bohnenkeimen.
Ja, und, die Dinge haben aber eh schon in den ersten beiden Interviews besprochen. Ja, ich glaube, das kann man nachhören. Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, ist, ich glaube, das habe ich hier auf einer Sendung von Erica gehört, oder dass die Piloten des Tic-Tac-Videos, ja, also du hast vorher schon A-Tip erwähnt, und eines der Highlights sind ja diese 3 Schwarz-Weiß-Videos, recht verrauscht, und teilweise Forward-Heading-Infrared-Kameras von den F-18. Und da gibt es ja auch ein Video, das heißt Tic-Tac, weil das Objekt ausschaut eben wie so ein Tic-Tac, diese Zuckerln. Und einer der Piloten war offenbar ein paar Jahre vor dem Vorfall auf der Ranch. Also das war 2007 und ein paar Jahre davor war der auf der Ranch. Was für ein lustiger Zufall. Und, oder? Ich meine, ist doch, warum? Warum ist der dort? Wenn das stimmt, ich meine, ich habe das jetzt, ich habe es nicht wirklich nachgeprüft, aber.
Douglas Kurth war einer der Administrators. Lauren Hoffman und Douglas Kurth haben die Ranch übersehen. Das waren also quasi unsere Bosse, für die wir gearbeitet haben. Und die haben quasi dann Bigelow über sich gehabt. Douglas Kurth war ein Fighter-Pilot, der sehr wohl auf dem ganzen Nimitz-Kram mit vermischt war.
Der kommt ja auch bei Unidentified, ist das der dort vorkommt? In dem?
Ich weiß es nicht. Okay. Aber ja, das sind eine Menge Sachen, die sehr eigenartig sind. Sind das alles Zufälle? Ich persönlich glaube, dass dieser Tic-Tac-Incident, der gefilmt worden ist, ich bin der Meinung, Erika as well, dass dies und Menge von mit denen wir sprechen und Gäste, die kommen, die also Physiker sind, die also alle derselben Meinung sind, dass das ein Test war, also unsere Technologie, nicht außerirdische.
Was ich vorher noch erwähnen wollte, in diesem Interview mit Brandon Fugel, das Erica führt, da gibt es ja doch so einen lustigen Zufall, weil genau als Michelle dann angerufen hat irgendwie da in die Show hinein und ihre Frage gestellt hat, hat er plötzlich Telefonprobleme gehabt.
Ja, es ist eine Taktik, die er oft benutzt. Aha. Und was sie ihn fragen wollte, war ihr Großvater Charles Wynne, der an Krebs gestorben ist, war also Nachbar von der Ranch über viele, 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 viele Jahre. Und sie wollte Brandon Fugel fragen, hey, mein Großvater hat nie gesagt, dass irgendwie da irgendwas paranormal war. Er hat nie was erlebt, bis er das Licht gesehen hatte. Ich habe dasselbe Licht gesehen.
1996 hat er dieses sehr helle Licht gesehen, das du auch gesehen hast. Du erzählst es, glaube ich, in der ersten oder zweiten Sendung, wo also wirklich du mit geschlossenen Augen deine Hand und die Knochen in der Hand gesehen hast. Also ein echt helles Licht.
Es war das hellste Licht, es war wie 10.000 Sonnen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und seitdem, und auch das ist interessant, weil dieses Licht, ich habe das zweimal gesehen. Andere haben es ebenfalls gesehen. Charles Wynn hat es gesehen. Und dieses Licht war quasi wie auf einer Bahnschiene. Das ist also nur, hat sich nur gezeigt, wenn man sich vorstellt, Eastgate und Westgate. Die sind opposite, innerhalb von 3 Meilen oder so entfernt. Aber die Straße, die sie verbindet, ist ziemlich gerade. Da sind ein paar Kurven drin, aber die beiden Tore sind quasi parallel gegenüber. Und dieses Licht war nur wie auf einer Schiene, auf diesem selben Längengrad von den Toren. Das Licht war nirgendwo anders, ist niemals woanders gesehen worden, immer nur am selben Längengrad. Die Tarnungsoperationen, die gemacht worden sind im Trailer, waren einzigartig, waren nur dort, sind nirgendwo anders passiert. Und ich habe das im ersten, zweiten Teil ausgelegt mit dem Unsichtbaren, der durch mein Haus durchläuft und sich der Boden bewegt und ich kann ihn ganz klar hören und das Quietschen des Bodens und er macht die Tür auf, er kommt rein, er geht zur Hintertür, geht raus, macht die Tür zu, läuft die Treppe runter vom hinteren Deck. Diese Art von Vorfällen sind nur dort passiert. Die Projektion von diesem älteren Indianer, der auftauchte im Wohnzimmer, nur dort passiert. Niemals passiert irgendwo auf Homestead 2 oder auf der Mesa. Das war also, wenn wir die Reporte durchgelesen haben, alle diese Sachen waren geografisch limitiert auf ganz gewisse Punkte und zum
Teil. Wobei es gibt natürlich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden berichtet ortsbezogenen Spuk. Es gibt's auch. Ne? Also ich sage ja nicht, keine Ahnung, was jetzt da auf der Ranch passiert ist, aber dass die Dinge immer nur an einem bestimmten Ort auftauchen, keine Ahnung. Also das kann viele Gründe haben.
Ne? Ja, wobei dann kam der Tag, an dem Erika Camilio auf dem Tisch liegen las. Ja. Und mein Jogging mache, dann höre ich immer seit Camilio vor. Habe ich meistens Marty Friedman oder Megadeth gehört auf meinem Jogging. Mittlerweile ist es Camilio und Robert Guffey. Und ich habe angefangen, das Buch mich darin zu vertiefen und mir ist wirklich, das war, als wenn mir einer auf den Hinterkopf geschlagen hätte. Alles, was Damien in dem Buch, was ihm passiert.
Deon, glaube ich, heißt, oder?
Das ist sein Buchname. Damien ist sein richtiger Name.
Oh, okay, Insiderwissen.
Alles, was dort passiert ist, ist 100% auf der Ranch passiert. ich gehe mal, da sind ein paar Sachen, wo ich mal gerade durchgehen möchte. Damien war conditioned dazu. Der hat angefangen, der wurde inhaftiert. Man hat ihm versucht, Angst und Bange zu machen. Dann hat man ihn entlassen ohne irgendwelche Charges.
Was sollten wir jetzt von vorne anfangen? Also Deon, wie er im Buch genannt wird, oder Damien, wie er in Wirklichkeit heißt, ist ein Junkie. Kann man, glaube ich, sagen. Also Robert sagt das ja auch im Buch. Und dann war da irgendjemand, der bei ihm also gewohnt hat für ein paar Tage und der hatte irgendwie Night Vision Goggles dabei und einen Rechner, den er offenbar irgendwo mitgehen hat lassen, oder? Das war, glaube ich, ein Soldat.
Das war, Ja, das war ein US Marine.
Ja, der ist Marine, genau.
Der ist desertiert und hat ein paar Nachtsichtgeräte gestohlen, ein Laptop und eine 9mm Waffe aus, die irgendjemand im Irak abgenommen worden ist. Und hat dann bei Damien gewohnt für eine Woche oder so, bis auf einmal NCIS vor der Tür stand, und also der Naval Intelligence Service, und haben alle verhaftet. Und dann fing das also an mit die ganze Thematik, die dann anschließend passiert ist. Er wurde also extremen, das Buch ist real, es ist also keine Fiction, das ist real. Es wird auch genannt, benutzt bei Leuten wie Valet und so weiter, wo das immer wieder hochkommt. Even George Knapp nannte, was auf der Ranch passiert ist, und das ist ein anderer lustiger Zufall. George Knapp nannte die Vorgänge der Ranch den Camellio-Effekt.
Ja, die haben alle dieses Buch gelesen und waren sehr fasziniert und haben sich gegenseitig darauf hingewiesen. Ne? Also Valet, Knapp und so weiter haben sich das gegenseitig so zugeschoben. So auf der Art, ja. Kommt uns doch bekannt vor.
Ja, was hier passiert ist, war dasselbe, was dem hier passiert ist, ist dasselbe, was auf der Ranch passiert ist. Und was mich wirklich umgehauen hat, war, das sind Sachen, die normalerweise nirgendwo in Mainstream erwähnt werden. Zum Beispiel, Damien versucht dem Ganzen zu fliehen und ist am Strand. Das Ganze spielt in San Diego und dann durch die USA hindurch.
Also vielleicht nur noch kurz. Also Damien wird dann gegrillt vom CIS, ja, glaube ich, NCIS. Und er sagt halt, ja, er weiß nichts, er kann auch nicht, er weiß nicht, wo diese Night Vision Goggles sind und hin und her. Und ist dann auch, wie du gesagt hast, mal inhaftiert für eine Nacht. Und dann lassen sie ihn frei und dann beginnen die seltsamen Vorgänge.
Ja, ja, ja. Dann beginnt alles. Er versucht dem Ganzen zu entweichen. Er ist am Strand, läuft und auf einmal findet er hinter sich Autospuren, die also quasi, die kreiert werden hinter ihm, ohne dass er das Auto sehen kann. Er sieht die Spuren im Sand, aber er sieht das Auto nicht. Und dasselbe war auf der Ranch. Ich habe den Vorfall, glaube ich, angedeutet, wo ich war, glaube ich, ein Weihnachtstag vor 2012, 13, Neuschnee, eineinhalb Fuß Schnee, Neuschnee, also halben Meter oder so, Viertelmeter oder so. Also keine Spuren, es war also totale frische Schneedecke. Und ich bin zum Westgate gelaufen, es war kalt, aber es war ein sonniger Tag, hatte meine Hunde dabei und war am Westgate, hab eine Zigarre geraucht, bin wieder zurück und auf einmal sehe ich andere Spuren, die sich mit meinen kreuzen, die hinter mir gelaufen sind, ohne dass ich das wusste. Damals dachte ich mir, wow, paranormal. Heute sage ich, wow, das muss derselbe Geist sein, weil dasselbe ist ihm passiert. Dann beschreibt er, dass Sachen gehen verloren im Haus. Und er findet sie in komischen Stellen, Plätzen. Auf der Ranch, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Geldbeutel im Gefrierfach gefunden habe. Und es garantiert nicht, wo ich meinen Geldbeutel hin tue. Oder ich habe das Beispiel genannt, wo ich meine Kaffeetasse morgens, dieselbe Routine, ich mache meinen Kaffee, gehe, putze die Zähne, komme zurück. Meine Kaffeetasse war neben dem Coffee-Maker. Und wie jeden Morgen, nur dass oftmals meine Tasse nun nicht mehr dort war, sondern war auf dem Esszimmertisch, Wohnzimmertisch 25 Meter entfernt, 25 Fuß entfernt. Und ich habe sie da nicht hingestellt. Insofern haben sich Sachen, mein Bett hat sich bewegt. Mein Bett ist vom Ende, Fußende, ungefähr so einen Meter, anderthalb Meter, wo es in die Luft ging und ich bin in die Wand reingedrückt worden. Und dann ging es wieder runter. Und dasselbe ist in dem Buch beschrieben, deswegen ist da wirklich, habe ich Gänsehaut bekommen, wie ich das Ganze, die Parallelen sehe. Er spricht von unsichtbaren Leuten und er sieht einen, als er im Badezimmer ist und den Arzneischrank aufmacht mit dem Spiegel dran und sieht für einen Bruchteil, weil das Licht anders reflektiert, sieht für einen Bruchteil die Person, die hinter ihm steht. Dann, was mich wirklich auch beeindruckt hat, war, wir nennen die Cone of Silence, wo er sagt, auf einmal in seinem Apartment war es so, als wenn jemand die Lautstärke abstellt. So wie in einer Hearing Booth, wenn man Gehörteste macht. Auf einmal war absolute Stille.
Der Aus-Effekt, wie das schon seit Jahrzehnten in der UFO-Szene auch immer wieder auftritt. Es ist die Frage, ahmen die da diese paranormalen Effekte nach? Oder? Ja.
No, die haben das, was dort passiert ist in Camellio, das, was wirklich eine Menge Aufschluss gibt, ist im Chapter 19 auf Seite 195, wo Robert Guffey einen Wissenschaftler interviewt und er legt das alles aus, von wegen, er hat diese Tarnsachen, er hat Patente drauf, er ist am Bauen, er hat Prototypen gebaut und er erklärt, wie es funktioniert. Und das war 2005 oder 2006. Und er beschreibt, dass die Person, die unsichtbar wird, das, wie gesagt, Militär hat eine Menge Interesse dran, haben Sensoren an ihrer Uniform, hunderte von denen, die quasi per Computerprogramm können das Umfeld annehmen. Das ist eine Art, stell dir vor, wie Photoshop. Angenommen, du hast ein Foto, du hast irgendwie was im Foto, was du nicht willst, machst einen Zirkel drum, klickst auf den Knopf und der Punkt nimmt jetzt den Hintergrund an und der Fleck ist weg. Und dasselbe Prinzip erklärt der Wissenschaftler in dem Buch und sagt, ja, du kannst alles machen. Wenn du einen nicht verstecken möchtest, dann kannst du ihn darstellen als alles, als Tier,
ja,
als...
Ja, das ist wirklich das Interessante. Solange jetzt derjenige, das, was man darstellen will, nicht größer ist als der, der diesen Anzug trägt, der dann mit einer... Also übrigens beide, Guffey und dieser Forscher, den er da interviewt, der eben dieses Projekt Chameleon auch nennt... Und da auch ziemlich in die Petrouille gerät, weil das eben ein wirkliches Projekt war, glaube ich, irgendein militärisches Forschungsprojekt. Beide sind Hochgrad-Freimaurer, Scottish Rite. Ich glaube, 33rd Degree sogar. So kommt Guffey auch an diesen Mann irgendwie ran. Ja.
Ja.
Und dann treffen sie sich auch zusammen mit Dion. Es ist super beschrieben. Und die Technologie beschreibt er so, dass es also so wie eine Art TFT-Schirm, also wie eine Art Bildschirm, den man sich anziehen kann, also so eine Folie. Und ich meine, das kann man sich auch schon vorstellen, dass das jetzt in Laboren existiert, aber das kann nicht nur darstellen, sondern das kann auch aufnehmen und projiziert eben immer das, was genauso dahinter gerade passiert. Und da du den ja dann anhast, kann man sie ja irgendwie, also ich habe mal versucht, das dann vorzustellen, so genau beschreiben sie es, wird das nicht beschrieben im Buch. Aber ich meine, wenn ich dann so auf die Seite gehe, dann sehe ich ja auch genau das, was eben auf der anderen Seite durch diese Bildschirmfolie dann aufgenommen wird. Also das geht halt in beide Richtungen. Ja. Die kann darstellen und aufnehmen. Und wenn das jetzt wirklich so eine ganz dünne Folie ist, die man sich quasi da anziehen kann, wie ein Anzug, und da irgendwie auch raussieht noch vielleicht und atmen kann, das ist vielleicht auch nur ein bisschen ein Problem, das man lösen muss. Aber dann, ja.
Du musst dir vorstellen, das war 2005.
Wer weiß, wie gut das funktioniert.
Ja, mir hat das erfunden, ich meine, das Interview fand Teil 2005. Insofern war die Technik lange davor, hat die bestanden. Mittlerweile ist es 2020 und die Technik entwickelt sich so rasend fest, schnell, ich meine. So viele von den Sachen, die ich damals beobachtet habe, ich habe zum Beispiel dieses ganze, der Skinwalker auf der Mesa und so weiter. Mittlerweile habe ich logische Erklärungen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Auf der anderen Seite habe ich es wirklich gesehen. Oder war es eine Sache, weil mittlerweile können die ebenfalls was projizieren, was sie direkt ins Gehirn projizieren. Quasi du machst deine eigene Halluzination. Insofern habe ich es wirklich gesehen. Ich habe das gesehen, aber war es wirklich oder war es, ich meine, war es eine Projektion, die quasi dorthin gebaut worden ist, oder war es einfach nur eine Halluzination, die in mein Gehirn eingebaut worden ist? Was immer das war, die Sachen, die dort passiert sind, haben sich mit allem wiederholt. Und dann war eine andere Sache, die mir so eigenartig vorkam damals. Da waren so viele Fragezeichen während meiner Bärszeit. Und ich habe vieles davon niedergeschrieben, als ich ausgestiegen bin, dann bei Bigelow. Zum Beispiel, Bortel und ich haben immer sehr detaillierte Reporte geschrieben. Waren also so viele Einzelheiten drin. Und ich erinnere mich an die Debriefs, weil in den ersten paar Jahren, wenn wir zurückkamen von der Ranch, war es oftmals der Fall, dass ich mit Dr. Kelleher und Bigelow im Arbeitszimmer gesessen bin und wir haben das Ganze durchgesprochen. Ich wurde quasi debrieft, Fragen wurden gestellt und über die Nausea, also das Übelheitsgefühl und der Schwindel, der an Homestead 2 stattgefunden hat. Die Fragen, die gestellt worden sind, waren so eigenartig gewesen in ihrer Art und Weise. Bigelow hat nie gefragt, oder Kelleher, was war rundherum, was war irgendwie, hast du was gerochen, hast du was gesehen, hast du, wie war das Umfeld oder war irgendwas eigenartig oder, nee, das waren nicht die Fragen, die hätte ich gestellt. Er wollte wissen, so wie das schlecht wurde, wie beschreibt die Schlechtheit? Hat es angefangen in der Nase oder im Bauch oder hast du erst etwas Kopfschmerzen gehabt oder wie ging das denn? Und dann, wie das Schwindelgefühl kam, wie hat es denn sich integriert mit dem Übelkeitsgefühl und dem Ohrringen? Das andere war so als, ja, wir wissen, was abgeht. Wir wollen, das ist uns nicht wichtig. Wir wollen wissen, wie es dich persönlich betroffen hat. Und die Art von Thematik und Fragen waren so abnormal. Es hat kein Mensch gefragt.
Das ist ja ungefähr so. Also wenn ich jetzt das paranormale Phänomen erforschen möchte, dann möchte ich eher wissen, was deine Eindrücke waren, optisch und so weiter. Aber da ging es jetzt wirklich so quasi, also man könnte jetzt postulieren, dass man die Auswirkungen von einer, keine Ahnung, von irgendeiner nicht letalen Waffe da von dir hören möchte. Ich meine, würde ja auch passen, muss ich ja sagen. Also wenn diese Fragen tatsächlich so gestellt wurden, ja. Travis Taylor zum Beispiel, das finde ich auch jetzt interessant, der wurde ja aufgrund von Verstrahlung am Finger operiert.
Mhm.
Ist wirklich passiert, ne? Also
war das wirklich, ich weiß es nicht.
Ja. Also man sieht dann den, also er ist wirklich am Finger operiert worden, man sieht die Vernarbung und so weiter, und also man sieht die Naht, also schaut übel aus. Und behauptet wird eben, dass das durch Verstrahlung passiert ist, auf der Ranch.
Ja, er sagt, dass seine Augenlider sind verbrannt worden. Und hier ist die Frage. Ja, so.
Also Travis Taylor ist also der Principal Investigator dieser Serie quasi. Ja, ein interessanter Typ auch irgendwie. Also der ist auch schon lange in diesem Geschäft, ne? Und hat, glaube ich, auch einige Patente und so weiter.
Interessant finde ich bei ihm, wenn man sich andere Sendungen ansieht, wenn er auf der Ranch ist, hat er diesen ausgeprägten Southern Accent. So, ich bin, you know, Deep South. Auf anderen hat er es nicht. Mhm. Ich meine, er hat schon wahrscheinlich seine Degrees, aber er ist ein guter Schauspieler. Und würdest du, angenommen, du hättest eine Strahlenverseuchung, ja, würdest du sagen, okay, you know what? Ich bin verstrahlt worden. Kein Problem. Ich gehe morgen wieder auf die Arbeit und krieg noch mehr Strahlung ab. Das ist alles in Ordnung. Würdest du das tun? Ich würde es nicht tun.
Also spätestens nach dieser Episode mit dem Finger hätte ich mir das gut überlegen. Weil der schaut übel aus.
Ja, so viel Geld zahlt das nicht.
Ja, ich glaube, in Folge 8 kommt das vor. Von The Secret of the Skinwalker Ranch.
Ja, oh, eine andere Sache, die interessant ist.
But what is the secret?
Ja, no, ja. Das Secret ist 22,5 Millionen Dollar. Das ist das Secret.
Das
Und
ist der Außerhalbvertrag.
ja, und so Tim McMillan, muss sagen, vorab, ich bin kein großer Tim McMillan-Fan. Nachdem er seinen Report geschrieben hat über unser Treffen in Trier letztes Jahr. Und zwar, wir waren in Deutschland und Tim McMillan wohnt in Deutschland und hat uns also, glaube, hat Erika ge-E-Mailt oder getextet oder irgendwas. Und er wollte uns also in Trier treffen. Wir sind also nach Trier gefahren von Heidelberg aus. Und haben uns getroffen, haben uns in der Altstadt in einem Café getroffen und haben für mehrere Stunden uns unterhalten. Und er rief, das war so der Bestandteil für seinen Artikel in Popular Mechanics, der rauskam. Und wie ich den gelesen habe, da ging mir die Galle hoch, weil so viel Unfug drin stand. Und er fängt an mit, ja, wir haben uns mit diesem mysteriösen Agenten in Deutschland in einem Café, Straßencafé getroffen. Und
Der
es war
Agent
auch
warst du.
ja, es war so wie ein James Bond Movie und da war nichts, überhaupt nichts agentenmäßig dabei. Wir haben uns getroffen, haben Kaffee getrunken, haben getratscht. Boom. Aber ich wurde in dem Artikel ein Geheimagent. Which war lustig. So, anyways, in dem Artikel steht eine Menge Zeug drin, was hypothetisch ist und er kann also keine Sources nennen und ich habe gehört, dass Popular Mechanics in heißes Wasser geraten ist mit dem Report. Wir haben also eine Menge legale Probleme bekommen. Aber er schreibt, was ich interessant finde, er hat angeblich eine Konversation mit der Sprachsperson oder der Sprecherin für, ich weiß was, DOD oder DIA. Und er fragt sie, ob RCEP oder ATIP nach wie vor ein Programm sind. Und sie sagt, oh no, no, natürlich nicht. Und er hat dann aber ohne die Quellen zu nennen, und ich verstehe es irgendwo, weil niemand würde sagen, ja, das habe ich gesagt, dass ATIP und RCEP immer noch im vollen Gange sind. Und warum auch nicht? Die werden nicht aufhören, die Non-Lethal Weapons zu testen. Im Gegenteil. Und ich kann das nicht beweisen, aber es macht Sinn für mich, und es ist nur meine Meinung, keine Hypothese, nur meine eigene Meinung, wenn für hunderte von Jahren keine paranormalen Sachen auf der Ranch passiert sind, wie das normale Ranch war, und es kommt von so vielen Leuten, die dort wohnen und gelebt haben und auf der Ranch gelebt haben. Und auf einmal passiert das ganze Hunt for the Skinwalker, das Buch kommt raus und der ganze Media-Zirkus, der damit verbunden ist. Und die Sachen, die passiert sind in Bass, während wir dort waren, sind dieselben Sachen, die heute passieren auf der Fugle Ranch. Die sind nicht viel anders. Das sind dieselben Symptome, dieselben Sachen. Und ich frage mich, Tim McMillan, wie gesagt, schreibt, dass das Projekt nie aufgehört hat. Ich frage mich, warum kauft ein Makler, ein wirklich mit der Menge Geld, eine Ranch, die Bigelow gekauft hat für 220.000? Warum kauft ein schlauer Geschäftsmann eine Ranch für 4,5 Millionen Dollar? Warum? Um eine Fernsehsendung zu machen. Und warum? Bigelow benutzte George
Gute
Knapp,
Frage.
ja, und Jeremy Corbell, um seine Propagandamaschine zu laufen. Fast jedes Interview, was Bigelow gemacht hat, war mit George Knapp. Das Buch Hunt for the Skinwalker, George Knapp und Kelleher. Der Film Hunt for the Skinwalker, der Filmmacher, Corbell, der Produzent, George Knapp. Jedes Mal, wenn er irgendwo auf Tour ging, Ranch, 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 Ranch. Ich weiß nicht, wie viele Interviews ich mit ihm gesehen habe, wo ich, da mit Schweißausbrüchen, die mir das angesehen habe. Und dann mittlerweile die Parallele ist, so, okay, Brandon Fugel taucht auf, kauft die Ranch und auf einmal wird Corbell und Knapp werden ersetzt mit History Channel und er macht es eine Menge professioneller. Und dann lerne ich zum Beispiel, dass lange bevor Fugel die Ranch gekauft hat, ist er mit Hal Puthoff nach Washington D.C., hat vor der Intelligence Subcommittee ausgesagt und hat versucht, Fundung zu bekommen. Das war, bevor die Ranch gekauft hat.
Also Finanzierung.
Ja, Finanzierung. Wenn er immer sagt, oh, ich habe keine Ahnung, was Bigelow gemacht hat, ich habe keine Ahnung von irgendwas, ich bin nur ein Real Estate Guy und ich verkaufe Häuser und große Gebäude und was immer. Okay, dann erklär mir, warum du vor 10 Jahren mit Hal Puthoff in D.C. warst und hast vor der Intelligence Subcommittee ausgesagt und hast versucht, Geld zu bekommen. Okay, es sind diese ganzen kleinen Teile, die normal nicht veröffentlicht werden. Niemand weiß davon, niemand spricht davon, aber es sind Tatsachen. Warum ist der Mann, warum, gerade mit Hal Puthoff, Hal Puthoff ist so integriert in Non-Lethal Weapons. Ja. Die anderen Spieler, die dabei waren, John Alexander in Bass, der Hintergrund von ihm ist Mind Control, Non-Lethal Weapons, Remote Viewing und der ganze Kram, der damit zusammenkommt.
Ja, so wie Lauren Katz gestern so schön sagt, es scheint im Pentagon einen Gang zu geben, da ist Mind Control, Remote Viewing und UFOs. Und die werden dort behandelt. Weil die Dinge kommen immer zusammen. Ja. Werden immer zusammen erwähnt. Interessanterweise, keine Ahnung, warum.
Ich hab den Physiker, mit dem ich gearbeitet habe auf der Ranch, wo wir die Laptops zusammengebaut haben, wie wir uns getroffen haben, ich habe eine Frage gestellt an ihn, die mir wichtig war. Und die war, ich habe gefragt, hey, so Cattle-Mutationen, also die Cattle-Mutilations.
Tierverstümmelungen.
Ja, mit den Kühen, weil es auch vorher nie passiert ist. Für hunderte von Jahren ist die Ranch die Gegend bewohnt. Für hunderte von Jahren hat man keine Kühe mit rausgeschnittenem Hintern oder Augen oder was immer gefunden. Das ist, seit Bigelow da war, auf einmal gibt's Cattle Mutilations.
Ja, angeblich war da in den 30er Jahren auch einmal ein Fall. Aber weiß halt nicht, ich meine, es kann schon sein, dass man irgendwo eine Kuh verstümmelt ist, ja die Frage, wie verstümmelt sie ist. Ne?
Richtig, gibt eine Menge Mountain-Löwen, Gebirgslöwen da oben. Ja. Und dann natürlich in Fugel-Style kommt dann diese Linda Moulton-Howe-Figur, die dann da steht und sich dann die Haare durch die Haare fährt. Oh, Cattle Mutilation. Oh. So, ich habe ihn gefragt, den Physiker. Ich sage, okay, what's up? Ich meine, was ist deine Einstellung dazu? Und er guckt mich an und grinst. Ich sage, okay, das sagt mir wenig. Was weißt du? Und er hat mir also, aber das ist schon lange nicht für Bigelow und hat auch kein NDA mit ihm. Und sagte mir, okay, du bist schlau, verbind doch mal einfach die Punkte. Ich sag, okay. Sag, wer war der Programmdirektor von dem Ganzen? Sag, Kelleher. Aha. So, was war Kellehers vorheriger Job? Es war ein Wissenschaftler mit der CDC. Okay. Was war seine worauf war er spezialisiert? Und dann ist mir der Groschen gefallen. Colin Kelleher hat ein Buch geschrieben, das heißt Brain Trust. Okay. Der Untertitel ist The Hidden Connection Between Mad Cow and Misdiagnosed Alzheimer's Disease. Colin Kelleher war einer der führenden Wissenschaftler in der Mad Cow and Hoof and Mouth Disease Nachforschung. War auch involved in Ebola.
Also Maul- und Klauenseuche und diese Dinge.
War Spezialist dabei, hat das Buch geschrieben an der verrückte Kuh, Mad Cow Disease. Hat wissenschaftliche Thesen darüber geschrieben. Und insofern guckt mich dann der Wissenschaftler und sagt, okay, was macht Colum heute? Er baute für die ganze Zeit, wo ich dort war, baute er an einer Toilette für das BA-330-Projekt, was niemals abgehoben hat. Wie kommt man von einem Wissenschaftler mit der CDC, der hochkarätige Thesen schreibt über Mad Cow Disease, zum Klempner und baut Toiletten fürs Weltall und dann Programmdirektor für die Poltergeist Ranch und das Paranormale? Das Ganze macht keinen Sinn. Macht absolut keinen Sinn. John Alexander macht keinen Sinn. Hal Puthoff macht keinen Sinn. Alle diese haben eins gemeinsam. Es war weder ein Geologe dabei, noch war dabei ein Physiker, der hätte irgendwas machen können mit Propulsion oder Nachforschung über Antriebswerke. Die waren alle verbunden mit Weapons Testing. Als der Chris Bertel und ich, als wir nach Reno geflogen sind, Chris ist sich sehr sicher, dass der uns abgeholt war am Flughafen, war Kit Green. Ich bin mir auch mittlerweile mehr sicher als nicht. Chris schwört, sagt, ich bin 100% überzeugt, der uns abgeholt hat, war Kit Green.
Es gibt ja Fotos von Kit Green, das müsste man ja ganz richtig einfach feststellen können.
Das hat er, ja. Und Chris sagt, er kann sich, also es sind Jahre her.
Okay.
Er sagt 100%, ich sage 95%. Wir wussten, dass der uns abgeholt hat, der die Tests oder was immer gemacht hat, war nicht ein Teil der Mitarbeiter von der Klinik. Der Diagnoserum war gemietet. Mir fehlt da vielleicht eine Minute oder zwei an Zeit, wo ich mich nicht dran erinnern kann. Ich weiß nicht genau, was. Ich weiß, ich war in der Röhre gewesen. Was weiter war, das wird schwammig. Und ich weiß, sowas ist ein Event, wo ich mich. Ich habe eine gute Erinnerung, aber das ist sehr schwammig. Ich weiß, ich bin in die Röhre rein und dann irgendwann aus der Röhre raus. Wie viel Zeit das war, weiß ich nicht mehr. Wir mussten unterschreiben in dem Release, der ebenfalls auf der Webseite ist, dass wir keine legalen Anklagen haben gegenüber BAS, wenn irgendwas schief geht. Und uns wurde gesagt, dass wir nur Ergebnisse bekommen, wenn wir eine lebensgefährliche Bedingung haben, also ein Tumor oder irgendwas. Und so uns wurde erklärt, der Grund für das Ganze war, weil Chris und ich so aktiv waren und die Reporte geschrieben haben mit so viel Detail, weil wir so viel gesehen haben, wollten die sehen, ob unser Cardat Putanum Nucleus, ob sich, obwohl die haben das auch nicht gibt, das habe ich später rausgefunden, dass sie das mit untersucht haben, in einem medizinischen Report, der rauskam, den ich gesehen habe. Dass die sehen wollten, ob unsere Aktivität mit dem Paranormalen uns irgendwie verändert hätte im Gehirn. Und wir haben also damals, wir konnten auch nicht Nein sagen, wir wären gefeuert worden. Du sagst Bigelow nicht Nein, ohne Konsequenzen. Und so Jahre später, Chris Bertel und ich sind immer sehr gut befreundet und in engem Kontakt. Chris sagt, hey, ich beantrage meine Formulare von der Klinik, sehe, was zurückkommt. Ich sage, gute Idee, ich mache das ebenfalls. Und dann hat er irgendwo das gesagt in einem Interview. Und dann ging Eric Davis dann auf die Barrikaden, hat dann geschrieben, dass Chris und ich sind ein Sandwich kurz vor einem Picknick, also wir sind Idioten, machen das nur zum Selbstvergnügen, zur Bereicherung und dass wir Emotionen zurück wollen, oder was ich, also es war Unsinn. Und hatte gesagt, ja, die waren einfach nur zur Voreinstellung, Untersuchung und bla bla. Dann kam der Bericht zurück. Und ich bin fast vom Sofa gefallen, weil auf dem Bericht stand, der Grund des MRIs war eine Voreinstellungsuntersuchung. Ich habe nur gelacht. Ich war seit 1,5 Jahren dabei. Und dann sehe ich, an wen der Brief adressiert oder wer da kopiert war, war ein Dr. Ronald Smith. Dachte ich mir, oh, so, nicht nur, dass die meine HIPAA-Rechte da verletzen und das meine Ergebnisse mit Gott in der Welt teilen, aber Ronald Smith, interessant. Ronald Smith sitzt auf einer medizinischen Untersuchungskomitee mit Kit Green, die Brain Studies untersuchen, also Mind Control, quasi Verletzungen durch Non-Lethal Weapons und so weiter und so weiter. Ich dachte mir, das ist ein weiterer Teil des Puzzles, was ich wirklich interessant finde, dass Kit Green, Ronald Smith in meinem Gehirntests verwickelt sind. Und je mehr, wie gesagt, mehr diese Teile des Puzzles zusammenkommen, und da kommen täglich neue dazu. Mithilfe von Leuten wie Kurt Collins und Keith Basterfield, die da viel nachgeforscht haben. Wir haben momentan so viel, was wir an Informationen bekommen, und das ist interessant, aus England, aus Dänemark, aus Kanada, also international. Was da an Sachen kommt, ist, wir sind also nur noch am Staunen. Es dauert Tage, um das durchzulesen. Berichte, die sind abartig und die sind alle mit der Ranch verwandt.
Also,
Und
ich meine, ja.
ja, und insofern, je mehr da an Licht an Tag kommt, desto mehr gibt es ein ganz klares Bild, was auf der Ranch wirklich passiert ist. Und es hat nichts zu tun mit Gespenstern und Geistern. Und natürlich macht es für eine tolle Geschichte. Und es war eine Menge einfacher, wie ich dabei war und ich dachte, das wäre eventuell paranormal, als die harte Realität und vor allem nicht zu wissen, wie sich das in meinem Leben weiter darstellt. Der Charles Wynne ist an Krebs gestorben, nachdem er dieses Licht gesehen hatte. Es war wohl noch näher an ihm, als es an mir war, weil er ist in den Kanal gesprungen, weil er dachte, er würde am lebendigen Leib verbrennen. Ich habe nicht nur meine Knochenaufbau gesehen, sondern ich konnte durch meine Hand über meinen geschlossenen Augenlidern konnte ich sogar die nächsten 3, 4 Meter sehen von Bäumen und meiner Umgebung. Und ich kann nur vermuten, ich bin kein Doktor, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du sowas ausgesetzt bist, ist es garantiert nicht das Beste für deine Zellenstruktur. Ich kann mir vorstellen, dass du eine Menge. Das ist wahrscheinlich nicht gut.
Hört sich ein bisschen nach ionisierender Strahlung an, vielleicht. Ja, aber ich meine, ja, dieses, was du jetzt geschildert hast mit dem Herrn, wie hieß er jetzt nochmal schnell?
Charles Wynne.
Charles Wynne, richtig, genau, danke. Das fand 1996 statt, ne? Und der lebt also auch sein ganzes, der ist dort aufgewachsen. Charles Wynne, ne? Und Michelle, die da auf der Show war von Erica, ist ja seine Enkelin, ist
Auch dort
inzwischen
aufgewachsen.
auch dort aufgewachsen und hatte eigentlich nie irgendwelche solche Erfahrungen vor 1996, laut seiner Aussage. Ja? Also hat nie sowas gesehen. Und dann auf der anderen Seite, ja?
Nur hat niemals, nicht nur er, andere auch, Michelle Sanborn, wie gesagt, sie ist jetzt nicht mehr in Utah. Aber sie kommt da heute Abend auf die Show und sie wird es nochmal detailliert beschreiben. Und wie gesagt, das war die Thematik, die sie Brendan Fugel fragen wollte. Und Fugel hat dann seinen Telefonkontakt verloren. Aber er hat ihn gleich wieder gefunden, nachdem sie aufgehangen hat.
Naja,
So.
das ist dann recht lustig gewesen, ja. Welch guter Zufall, ja, dass sie ihn da schnell irgendwie informieren können und ja, naja, keine Ahnung, vielleicht hat er das Telefon gespannt, ich weiß es nicht. Aber der Punkt ist der, auf den ich hinaus will. Also dieses helle Licht, das du gesehen hast, das Charles Wynne gesehen hat und andere. Aber Greyhound hat da zum Beispiel zum Forum-Thread zu dieser Sendung recht interessanten Einwurf gemacht, nämlich die Phänomene unsichtbare Lichtblitze, bizarre Geräusche etc. Auf der Skinwalker Ranch sind schon in den 1960er Jahren im Zusammenhang mit dem Mottenmann geschildert worden und wurden durch die Zeit hindurch von allen Paraspots berichtet. Selbst noch Loch Ness kannte die Lichtblitze. Also diese Phänomene werden also wirklich schon seit 50, 60 Jahren berichtet und an sehr vielen Orten. Wie passt das jetzt in deine Theorie? Sind das jetzt immer? Sind das jedes Mal nicht letale Waffentests? Oder ebenfalls ein Gast auf Erica Sandon, Chris Borelli, war auch sehr interessant, vermutet ja, dass zum Beispiel auf der Ranch Waffentests und paranormale Phänomene stattfinden.
Ja, es gibt eine Menge Theorien. Meine war, ich glaube, wo wir es jetzt noch gesprochen haben, ich glaube, die Frage kam ebenfalls auf. Und ich habe, bis ich das Buch Camellia aufgemacht habe, immer noch war ich auf dem Zaun gewesen. War alles handgemacht oder war da auch was Paranormales dabei? Wir entwickeln uns tagtäglich. Wenn wir morgens aufstehen, haben wir eine Meinung. Wenn wir abends ins Bett gehen, kann sich das durchaus geändert haben, weil wir neue Bestandteile bekommen haben oder Hintergründe oder Informationen. Und ich weiß nicht, ob ich das. Ich kann nicht über Loch Ness reden oder über andere Sachen. Ich weiß, dass das Licht auf der Ranch war kein Blitz. Es war so beschrieben, wie Damien das beschrieben hat in Camellia. Und zwar, es war ein Licht, das war, ich kann nur annehmen, es kam von oben.
Damien beschreibt das auch in Camellia, dieses sehr helle Licht.
Ja. Es ist also kein Blitz. Es ist ein Licht, das irgendwo zwischen 3 und 10 Sekunden sich anhält. Also nicht, dass es irgendwie blitzt. Und ich weiß nicht, was die Lichtblitze sind woanders, was passiert, was die Hintergründe sind. Ich bin also kein großer UFO-Nachforscher in der traditionellen Art und Weise. Aber ich kann sagen, dass das Licht dort war dasselbe, was Damien beschrieben hat, dasselbe, was eine Menge von uns gesehen haben. Und das hatte, zumindest für Charles Wynne, hat es einen Effekt gehabt, als wenn das Hitze ausstrahlt oder Strahlungen irgendwie ausstrahlt. Weil, wie gesagt, er springt nachts um 1:30 in einen Wasserkanal, der eiskalt ist, um sich abzukühlen und um sich vor dem Licht zu schützen, vor der Hitze, vor der was immer das Licht projiziert hat. Und für mich war es einfach nur eine Strahlung, die so, ich kann die nur vergleichen mit ein Röntgen auf Steroids. Also eine Röntgenaufnahme auf Steroids. War also weitaus heller als Röntgen. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht vergleichen mit anderen lokalen, anderen Gegebenheiten. Aber ich habe mit diesem Licht kein Zweifel, dass es ein Teil der Testeinheit war. Und vor allen Dingen, was eigenartig war, es hat sich immer nur auf diesem Längengrad bewegt, wie auf einer Zugschiene. Es ging also nirgendwo anders hin. Und zwar, es war schmerzvoll, es war sehr unangenehm.
Ja. Und als Keith Beisterfield das Dr. Kit Green beschrieben hat, wir haben sie vorher schon erwähnt, ich zitiere das jetzt nur mal, was er daraufhin gesagt hat. Also in diesem Artikel kann man ja Beschreibungen von all diesen Dingen vor, über die wir jetzt gesprochen haben. Ne? Ich glaube auch über das Licht, oder? Kam der auch?
Ja.
Und die Reaktion von Dr. Kit Green war: Your article and comments by Mr. Marks and Mr. Bartel are really a very nice summary. I have no additional comments because I have no important disagreements with what you and they have said. They had said. Also er hat keine weiteren Kommentare, weil er hat keine Disagreements damit. Er widerspricht dem nicht.
Richtig.
Andere Frage, die wir aber von einem Chat-Hörer wieder gekommen ist, die ich auch sehr interessant finde, ist, ihr habt ja 3 Hunde, glaube ich, gehabt auf der Ranch.
Mhm, ja.
Und die Frage, die der Hörer da gestellt hat, warum haben, also Frage zu den Wachhunden, und die hat er im Forum gestellt, die Frage, warum haben sie nicht angeschlagen? Kannten sie die unsichtbaren Eindringlinge vielleicht? Ich meine, Hunde, ich meine, der Geruch, den wird man ja wohl nicht, wahrscheinlich nicht verstecken können. Ich meine, keine Ahnung, was die da anhaben. Vielleicht riecht man dann an nichts, vielleicht geht da nichts raus oder so, ja. Aber Hunde haben ein sehr sensibles Näschen und die müssen atmen, ne? Also ja, irgendwo muss da was rausgehen wahrscheinlich. Na gut, vielleicht haben sie Atmen, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, was die da anhaben, ja. Aber die Hunde, warum haben die nicht angeschlagen, glaubst du?
Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ich habe die diskutiert mit Eric Davis. Wir haben uns darüber, als wir noch in Kontakt waren, weil er geschrieben hat, die Hunde waren Biosensoren. Und ich sagte, Unsinn, die waren nur Biosensoren für ungefähr eine Woche. Und er hat das als vehement, hat er da gesagt, das ist Unsinn, es waren Biosensors und wir haben die immer benutzt und die haben angeschlagen. Und sagt, no, die haben sie nicht, die haben nicht angeschlagen. Und die haben null angeschlagen. Und interessant wurde es für mich, und das war ein Experiment, was ich niemals als Experiment geplant hatte. Wir hatten 3 Hunde. Wir hatten einen kleinen Border Collie und 2 Labradoren. Und der Border Collie ist eines Morgens aufgeschaut mit einer großen Fleischwunde. Nebenan, der wurde von einem Pferd getreten und ist dann leider verstorben. Und ich bin nach Vernal und habe einen Ersatzhund ausgesucht, weil Mr. Bigelow wollte, dass wir 3 Hunde haben. Und bin dann zum Tierheim, habe einen Hund abgeholt, der das Profil, was wir brauchten, was da gepasst hat. Und ich war mit der Jean da zusammen, die Ranch-Caretakerin. Und wir fuhren zurück mit Hund hinten im Auto und kamen ans East Gate. Der Hund wurde sehr unruhig. Und ich habe gesagt, okay, lass mich hier raus. Ich laufe von hier back to Homestead One, und damit ich den Hund quasi ihm die Ranch vorstellen kann und gehe mit ihm etwas spazieren und komme dann wieder zurück zum Haus. Der Hund wollte nicht aus dem Auto. Ich habe dann irgendwann rausgehoben, und als wir in die Ranch rein sind, kamen natürlich Max und Ruka, die beiden Labs, kamen dann mit schwanzwedelnd und bellend und haben den neuen Hund da beschnuffelt und begrüßt und sind dann rumgerannt, haben Hasen gejagt und alles war gut. Mein neuer Hund, ich nannte ihn William, stand da, hat auf irgendwas fixiert, was ich nicht sehen konnte. Die Haare von ihm standen alle gerade hoch. Der hat angefangen zu knurren, aggressiv zu knurren. Hat angefangen, die Zähne zu zeigen. Und hat angefangen, aggressiv an was anzubellen. Und wo ich versucht habe, ihn von der Stelle weg zu führen, hat er alle 4 Füße gegen die Leine gestellt. Und das war ein großer Hund, ich konnte ihn nicht bewegen. Nach ungefähr 10 Minuten konnte ich ihn bewegen für ungefähr 10 Meter und dann ging dasselbe wieder los. Und er hat irgendwas, war nicht nur, dass er auf einen bestimmten Punkt fixiert war, er ist gefolgt. Sein Kopf und die Augen sind irgendwas gefolgt. Die anderen Hunde waren im Hintergrund, die sind rumgerannt und haben Hasen gejagt. Aber William hat irgendwas gesehen, was ich nicht sehen konnte. Und das hat uns bestimmt 1,5 Stunden gedauert, bis wir wieder zurück waren am Homestead One. Insofern hat er das, er hat irgendwas wahrgenommen, was ich nicht sehen konnte, und hat sehr aggressiv darauf reagiert. Ich glaube, wenn ich ihn von der Leine genommen hätte, entweder wäre eins oder das andere passiert, entweder hätte er den Schwanz angezogen, wäre gerannt in die andere Richtung, oder er hätte angegriffen. Der war von 1 bis 10 auf einer Skala, war er auf 11, auf 11 von Aggressivität. Interessant war, das ging also die ersten paar Tage so, ohne Änderung. Und dann auf einmal, nach ungefähr einer Woche, 10 Tagen, war er okay. War nichts mehr mit Knurren, hat er mit den anderen Hunden gespielt.
Warum? Es
war okay.
Hat er sich einfach daran gewöhnt oder was glaubst du, war der Grund?
Ich habe Hunde mein ganzes Leben und ich arbeite viel mit Hunden. Und meine Vermutung ist, dass er was gesehen hat, was, wie gesagt, ich nicht sehen konnte, was er als Bedrohung angenommen hat, weil es war ein mobiler Punkt, also mobiles, was immer er gesehen hat. Und über die Zeit hat er sich dran gewöhnt und hat gelernt, dass die ihm keinen Schaden zufügen und hat sich dran gewöhnt. Anschließend, nachdem die Zeit vorbei war, wo er mit den anderen Hunden gespielt hat, war er als Biosensor wertlos.
Jemand fragt im Chat, Mimi, hat der Gast noch Symptome wie Tinnitus oder Schwindel?
Ich habe noch immer eine Tinnitus, vor allem in meinem linken Ohr.
Und das seit der Ranch, oder? Man kann natürlich auch viele Gründe haben, aber...
Das war seit der Ranch. Das ist mal mehr, mal weniger. Wie ich die ersten Jahre anschließend, ich war dann, wie gesagt, in 2016 war ich in Afghanistan für ein Jahr und dann, wie ich zurückkam, war die Ranch verkauft. Und ich habe 2 Harley Davidsons in der Garage stehen und fahre so mehr Harley, als ich jemals Auto gefahren bin. Und auf einmal, ich war auf der Autobahn, ungefähr 70 Meilen pro Stunde in der linken Spur. Und auf einmal, wie aus blauem Himmel, das ist also 2017, auf einmal bekomme ich dieses selbe Schwindelgefühl, wie ich das hatte bei Homestead 2 und die Übelkeit. Und mir wurde Angst und Bange, all die Weile, ich war in der linken Spur, es war Verkehr. Und ich musste auf die Standspur. Ich musste vom Motorrad. Ich konnte auf einmal nicht mehr lenken. Ich war wie gelähmt und der Schwindelgefühl, ich habe Panik bekommen in dem Augenblick, weil ich war dabei, die Kontrolle über Motorrad zu verlieren. Und bin auf die Standspur, bin runter, ich war nass geschwitzt. Und ich dachte mir, what the hell? Was ist passiert? Was war das? Und mir wurde Angst und Bange, wieder aufs Motorrad zu gehen. All die Weile, das kam aus heiterem Himmel. Und ich habe das vor der Ranch nie. Ich habe absolut null, gar nichts. Und dann ging das über eine Zeit lang. Das ging also, diese Symptome hielten sich für ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre. Ich kann zum Beispiel heute nach wie vor, wenn eine Mikrowelle an ist im Haus, in der Küche, ich muss raus aus der Küche. Ich gehe also, ich weiß nicht, was Kopfschmerzen sind. Ich habe wirklich noch keine gehabt, Gott sei Dank. Aber ich nehme an, das sind Kopfschmerzen. Ich habe dann auf einmal ein ganz dumpfes, als wenn mir einer von innen vom Gehirn mit dem Hammer auf die Innenseite meines Schädels schlägt. Und ich kann in 7-Eleven reingehen oder in ein Geschäft, wo die eine Mikrowelle anhaben. Und ich mag, wie ich zur Tür reingehe, dass die Mikrowelle an ist. Hatte ich vorher noch nie. Ich habe einen Wissenschaftler gefragt von Bears, ob er das sich erklären kann. Weil es ist nicht eine Sache, die ich mir einbilde. Das sind Sachen, die haben wir experimentiert, wo ich habe dann mit Erika die Versuche gemacht. Mikrowelle an, Mikrowelle aus, Mikrowelle an, Mikrowelle aus. Und er meinte, dass die Wellenlänge der Mikrowelle in der Küche, die normalen sind, würden unbemerkt sein vom menschlichen Empfinden her. Für mich sind sie nicht mehr. Ich kann sie spüren.
Es kommt auf die Intensität an. Man kann Mikrowellen, jeder kann Mikrowellen irgendwann spüren, aber
das sind die Sachen, die...
Müssen eine gewisse Energie haben natürlich, ja.
Richtig. Dieselben Symptome, die auf der Ranch gespürt worden sind, at Homestead 2, haben sich immer wieder gemeldet. Die Träume, die wir alle von uns hatten auf der Ranch, es waren sehr intensive Träume, die haben sich auch wiederholt. vieles von dem, was dort passiert ist, speziell auf in dem 100 Meter Zirkel von Homestead 2, hat sich wiederholt. Über die zwischen 2017, 18 bis heute, Gott sei Dank, sind diese Schwindelgefühle sind so gut wie weg. Die Nausea, die Übelkeit ist weg. Das Ringen, das Tinnitus im linken Ohr ist noch da. Und die Mikrowelle-Sensibilität ist auch noch da. Ich bin kein Doktor. Ich kann nicht sagen, vielleicht habe ich irgendeine andere Sache, die das hervorgerufen hätte können nach meiner Ranch-Zeit. Aber ich weiß für mich selbst, das sind die Symptome, die waren so eigenartig und einzigartig in der Art und Weise. Habe ich vorher noch nie kennengelernt, habe das noch nie gehabt. Und seit der Ranch kamen dieselben einzigartigen Symptome immer mal wieder unregelmäßig, immer mal wieder zum Vorschein. Und ja, wer weiß, ich möchte nur, wie gesagt, für mich ist es wichtig, Chris Bartell zum Beispiel, hier ist eine andere Sache, die sich geändert hat. Chris und ich reden oft über, wir verfolgen uns gegenseitig, das zu sehen, ob sich irgendwas entwickelt, individuell, entweder er oder ich. Er sprach davon, dass er mit anderen gesprochen hat, John Lindy, der oben auf der Ranch auch war mit uns, und die alle Hautprobleme bekommen haben, also Warzen, Melanoma, Sachen in der Art und Weise. Insofern, ja, eine große Sache, die auch passiert ist, und Chris und ich haben uns da am Anfang war es etwas scheu, weil es ist sehr privat. Aber mittlerweile sind wir Brüder. Und er sagt, er am Telefon die anderen vor ein paar Monaten sagt, du, ich war nicht, ist im föderalen Dienst, und insofern, ich kann nicht sagen, welche Agentur, war in einer Situation drin und sagt, du, das war das Eigenartigste. Ich habe das Gefühl, als wenn ich die Sensation von Angst verloren habe. Ich sage, vollkommen weg. Ich sage, ich dachte, das wäre eine Einbildung von mir. Für mich ist das dasselbe passiert.
Das ist spannend. Das wäre natürlich für Soldaten ein Ideal, ne? Wenn man das durch irgendwas hervorrufen könnte.
Ja, wir haben beide, und dann fragte John, und dasselbe ist dort passiert. Die Sensation von Angst ist weg. Was nicht unbedingt eine gute Sache ist, weil Angst hat eine sehr gute Begründung. Das warnt dich vor Sachen, die nicht gut für dich sind. Angst ist eine geniale Sache. Und es sieht so aus, als wenn wir das nicht mehr so haben. Insofern haben sich da schon Sachen geändert seit der Ranch. Und wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, ich hätte lieber Teller gespült in einem Restaurant und hätte Hunde ausgeführt, was immer. Ich hätte keinen Fuß auf die Ranch gesetzt. Wie wir noch gut standen mit Fugel, hat er uns mal eingeladen. Ich habe gesagt, hell no. Ich habe ich war, wie gesagt, nach der Ranch ja noch mit Bigelow.
Eingeladen auf die Ranch zu kommen.
Ja, ich würde nie wieder auf die Ranch gehen. Du kannst mir $50,000 geben und ich würde keinen Fuß auf die Ranch setzen. Es ist interessant, Ali, weil ich habe, ja, anschließend war ich ja bei Aerospace in Nord-Las Vegas und habe also viele von den hochkarätigen Sekretärinnen und Maklerinnen und so weiter, habe ich also viel mit zusammengearbeitet. Bigelow wollte mich, das war direkt bevor ich nach Afghanistan bin, deswegen hat das nicht geklappt, er wollte mich als Bodyguard einstellen, als Leibwächter für ihn. Ich habe, wenn immer da Festivitäten waren, war ich derjenige, der seine Frau, die mittlerweile leider gestorben ist, Diane, zur Limo gebracht. Er hatte also eine sehr gute Beziehung mit ihm. und auch mit seinen höheren Mitarbeitern. Und die haben also immer gefragt, so, erzähl von der Ranch. Wir waren auf vielen Wanderungen, auf Betriebswanderungen, wo ich viel mit Robert Bigelow gesprochen habe und mit seinem inneren Zirkel, weil wir, wie gesagt, wandern vier Stunden, rätst du halt mit jedem. Und die wollten also alle immer wissen, Ranch-Geschichten. Und damals, ja, ich habe dann die Sachen erzählt, die Events, die passiert sind, und die haben also immer gesagt, ja, Bigelow erlaubt uns nicht auf die Ranch zu gehen. Er sagt, das wäre krebserregend, und er geht selbst nicht auf die Ranch oder erlaubt uns nicht auf die Ranch zu gehen oder irgendwo in der Nähe von der Ranch.
Das ist schon sehr telling.
Ja.
Jemand fragt im Chat, Sperber, ein bisschen jetzt zurückgehend, ich wollte nur nicht unterbrechen, bezüglich dieser Hunde, ja, der neue Hund, der dann das gesehen hat, beziehungsweise irgendwann gewöhnen sie sich dran. Und der Hörer meinte, das spricht aber gegen eine elektromagnetische Tarntechnologie, wenn der Hund da etwas sehen konnte, weil, führt er dann weiter aus, Hunde sehen ja eher schlechter als Menschen. Eine Lichttarnung würde also auch für Hunde unsichtbar sein. Aber Tiere sehen ja manchmal auch in anderen Frequenzbereichen und so weiter. Also, keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich habe dafür keine, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe und wie sich das geändert hat in dem Hund selbst. Wie das gelaufen ist und warum, habe ich keine Theorie für. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe, aber ich weiß nicht, warum er so reagiert hat. Es kam mir so vor, als wenn er garantiert irgendwas, was er wahrnehmen konnte, entweder visuell oder durch Hören, ich weiß es nicht. Mhm. Aber er hat ganz klar reagiert und dann hat es sich abgeebbt über Zeit. Und wie das Ganze zusammenhängt, ich habe keine Ahnung.
Der Hörer fragt weiter, sind auf der Ranch jemals Schallsignale außerhalb des hörbaren Bereichs gemessen worden? Konnte da, wo der Hund hingeschaut hat, eine Ultraschallquelle gewesen sein?
Könnte. Ich weiß es nicht. Ja. Könnte.
Aber sind jemals Schallquellen gemessen worden außerhalb des hörbaren Bereichs?
Ich glaube ja. Und wenn ich sage, ich glaube, da spreche ich über ein Experiment, was wir gemacht haben über etwa 4-6 Wochen lang. Und zwar hat Bass uns ein Gerät gegeben. Und das fing an, das Ganze quasi mit dem Okkultismus mit einzubauen. Und wir wurden, uns wurde gesagt, dass wir das Gerät in verschiedene Gegenden der Ranch nehmen. Und das zeichnete auf Signale. Was die waren, weiß ich nicht. Und zwar wurde uns gesagt, wir sollten meditieren oder sollten Seance sagen, uns quasi mit dem sogenannten Phänomen unterhalten oder einfach nur sprechen. Und dann hat das Gerät Frequenzen aufgezeichnet. Uns wurde auch gesagt, dass wir unter keinen Umständen die Kassette, die damit verbunden war, rausnehmen oder hören, dass sie quasi unter Schloss und Siegel zurück zu Bass geliefert werden muss mit der nächsten Rotation. Wir haben irgendwas gemessen. Was das war, weiß ich nicht. Und damals, wie gesagt, wenn ich heute damals das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe, glaubt mir, ich hätte eine ganze Menge andere Fragen gestellt, obwohl ich glaube, die wären nie beantwortet worden, aber ich hätte Sachen anders angegangen. Damals, wir waren naiv, wir dachten, wir wären irgendeine Art von Man in Black. Natürlich war es immer toll, die Gerüchte zu hören, so Limousinen und schwarzen Government-Vehicles.
Ja, das muss schon cool gewesen sein, oder? Ich meine, man ist da mitten in der Legende, ne?
Es war cool. Wobei die wollten, auch wenn ich es gesagt habe, die wollten nie sehen, dass auf unseren Super Man in Black schwarzen Cadillacs, dass es Tahoes waren oder Suburbans, die hinten einen Sticker drauf hatten, Hertz Rent-a-Car. Das waren Rent-a-Car-Vehicles, die haben wir abgeholt.
Ach,
weil
Spielverderber.
Ja, ich weiß. Und dann die ganzen Sachen wie zum Beispiel die Webseiten. Bass hat eine Menge andere Sachen gemacht, was auch wieder da reinspielt, dass es mehr war, eine ganz andere Sache war als Casper the Ghost. Zum Beispiel haben wir andere Häuser untersucht, wo die für die Zeit lang dieselben, die waren ein paar Meilen entfernt von der Ranch, wo auf einmal dieselben Symptome aufgetaucht sind. Und natürlich hatte Bass eine Hotline, du konntest dann das wählen und dann ist einer von uns dann dahin und hat dann recherchiert und das verglichen mit Sachen auf der Ranch. Und dann haben wir aber andere Sachen gemacht. Da gab es zum Beispiel eine Webseite, die hieß skinwalkerranch.org. Das war von einer dritten Person, der also nicht mit Bass verwandt war. Und da kamen also immer wieder die verrücktesten Kommentare und dies und jenes. Wir haben die Seite unterwandert, hatten mindestens ein halbes Dutzend von Charakteren auf der Seite und haben die Seite so beeinflusst, wie wir sie wollten.
Ja, und wer weiß, vielleicht unterwanderst du jetzt gerade Crop FM.
Ernsthaft? Ich hab zum Beispiel, es gab Antonio Paris hat, wir wussten, das war so ein quasi ein Filmmacher, wir haben gehört, dass der eine Sendung machen wollte und da gab es Gerüchte, dass er zusammen mit einem Charakter mit Namen Ryan Burns, dass die auf die Ranch wollten. Wir wussten, die würden vom Süden kommen über den Fluss, all dieweil. Was mich immer so es war so eigenartig, dass die haben dann diese top geheimen Sachen organisiert. So, hey, we're gonna go to the ranch, we're gonna go to the river. Und dann machen sie es auf Social Media. Wir hatten, jede Social Media haben wir überwacht. Wir wussten genau, wann die kommen, wie viel kommen, wer kommt. Wir waren also mehr als nur eine Untersuchungsgruppe. Da war eine Menge Intelligence dabei. Und wie Antonio Paris zum Beispiel den Film machen wollte und wollte dann von seinem Tourführer da auf die Ranch und so weiter, wir wussten, dass er, wann er ankommt. Wir wussten ziemlich, welches Gerät oder welche Kameras er bringt.
Ja, die haben dummerweise alles gepostet. Ne?
Wir haben auch andere Quellen gehabt für Informationen. Das Beste war, dann habe ich einen Anruf bekommen von Lauren Hoffman. Und zwar hatte Burns ein Bed and Breakfast in Duchesne, ungefähr 40 Meilen entfernt von der Ranch.
Sind die abgestiegen, okay.
Ja, das wussten wir auch. Insofern saß ich dann in einem geparkten Auto gegenüber von der Straße mit ein paar Fotokameras und habe dann quasi bin denen für gefolgt und habe dann Fotografien gemacht und wer in der Crew ist und was die Geräte reintragen ins Bed and Breakfast und saß dann dort für ein paar Tage und habe quasi beobachtet. Und das war eine andere Sache, die wir gemacht haben, die auch nie irgendwo erwähnt wird, das ist nicht bekannt. Bears war eine Menge mehr als was man im Vorschein sieht. War eine Menge mehr dabei.
Ja, und immer wieder Aerospace, das ist halt auch sehr interessant. Sogar die Ermordung Kennedys hat den Staatsanwalt, der das verfolgt hat, Garrison, am Endeffekt kam raus, irgendwie führen die Spuren zu Aerospace. Seltsam.
Aerospace ist ein tiefes Loch.
Falls jemand Chris Marx eine Frage stellen möchte, es wird ja heftig diskutiert da, also manche halten dich für einen Desinformanten, andere glauben überhaupt, du bist verrückt. Und ist ja auch Kritik erlaubt. Ich meine, wenn sie interessant ist, sehr gern. Da ruft jemand an. Schau.
Oh, gut.
Dann schauen wir doch mal. Hallo?
Ja.
Hallo?
Ja. Ich bin hier.
Ja, ich versuche gerade den Hörer. Ich habe ihn. Du bist da näher. Aber du musst jetzt was sagen, oder? Hallo.
Mikrofonverstärkung spinnt. Kann man jetzt sehen?
Ja, jetzt hört man dich ein bisschen.
Ein bisschen, okay.
Dann ja, jetzt hört man dich gut. Stell mal deine Frage.
Okay, ich stell mal das. Ich höre mich irgendwie selber, das ist gerade ein bisschen irritierend.
Stell einfach die Frage und dann.
Okay. Chris hat ja gesagt, dass. Also, ich höre mich wirklich selber. Kann ich gleich nochmal anrufen über das Handy?
Ja, da stell doch einfach die Frage.
Ja, er sagt, das TikTok-UFO sei irdische Technologie, aber ganz viele. Ernstzunehmende UFO-Forscher haben eigentlich schon das Gegenteil bestätigt, also dass es eigentlich keine irdische Technologie sein kann, weil kein normaler Mensch würde diese Fliehkräfte etc. aushalten. Und ja, wie er das erklärt, würde ich gerne wissen.
Okay.
Okay, es gibt, und ich schicke dir das ebenfalls, ich habe es nicht vor mir, ein Programm, das Drohnen hochtechnische Drohnen entwickelt. Es gibt eine Drohne, die Navy entwickelt hat, die unter Wasser und über Wasser funktionieren kann. Das sind quasi wie, wenn man sich's vorstellt, so eine Art fliegendes U-Boot. Das ist Drohnentechnologie, die unbemannt ist. Natürlich bin ich kein Physiker. Das sind Sachen, die ich gelesen habe und ich schicke die dem Tarek, dass er es aufs Netz machen kann. Und natürlich ist das nur meine eigene Meinung. Es hat keinen wissenschaftlichen Wert. Das ist lediglich, was ich denke, basiert auf, was ich gelesen habe und vielen von den Leuten, mit denen wir drüber gesprochen haben. Wenn man sich das so vorstellt, die Nazis haben 1942 den ersten Flying Wing Stealth Bomber gebaut. Der wurde nachgebaut in El Segundo zu den originalen Plänen. Der sieht sehr, 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 sehr ähnlich mit der neuen
B-2. Ja, das war ein Brüderpaar. Ja. Die haben äußerst advanced Designs da gemacht. Das waren ganz junge. Ja. Die haben das aus Balsaholz gebaut.
Die haben den aus Holz gebaut, weil Balsaholz kein Radar hatte. Die haben das Ding geflogen und dann im Endeffekt ist es gecrashed und dann war Gott sei Dank der Krieg zu Ende und das Ganze wurde dann, die Pläne wurden nachgebaut in El Segundo. Aber die ganzen spezifischen technischen Daten sind zum größten Teil in den Bau der modernen B-2 Flying Wing Bomber gegangen. Wenn jemand,
Chris, diese TikTok-UFOs und Hörer, ich meine, vielleicht kannst du das bestätigen und wenn du dich selber hörst, vielleicht hast du noch den Player angehabt.
Nee, das ist meine Technik hier leider.
Okay. Diese TikTok-UFOs, die sollen ja wirklich sich unglaublich schnell hin und her bewegt haben. Also die sollen wirklich wie so ein Ping-Pong-Ball, der da, du weißt schon, was ich meine, ja? Ja. Das heißt, mit Beschleunigungskräften, die tatsächlich nicht, also mit keiner konventionellen Technologie erreicht werden können. Da gibt es natürlich jetzt zwei Dinge, die ich da anmerken möchte. Zum Ersten, woher will man wissen, was es alles an unkonventionellen Technologien gibt, kann man sagen, ja, aber ist physikalisch unmöglich. Das ist jetzt ein Satz, ja, da kann ich nicht viel dazu sagen. Käme ich nur mit elementarster Physik aus. Es gibt sicherlich keine bekannte Technologie, die das replizieren kann. Absolut. Aber es gibt zum Beispiel auch Spekulationen, dass das ein Hologramm gewesen sei. Es hat keine Masse, dann kann sie es wieder so bewegen. Also, weißt du, Hörer, das ist.
Ja,
ich kann. Wie soll man beweisen, dass das jetzt das TikTok-UFO außerirdisch war?
Das ist ja nicht, es geht ja gar nicht um außerirdisch, es geht darum, dass es nicht erklärbar ist. Und dass der menschliche Körper solche Fliehkräfte nicht aushält. Und es könnte
ja, aber wenn es wir nicht bauen können, Entschuldigung, dann in dem Fall bleibt der bleibt dann nur mehr, dass es wer anderer ist.
Nö, es kann,
nein?
Auch,
okay.
Es kann alles Mögliche sein. Es kann ja auch eine Zeit, das können Zeitreisen sein, es kann eine Zeitreisendrohne
okay.
sein,
okay, ja,
kann
ja.
eine interdimensionale Drohne sein. Wir haben ja bis jetzt noch nicht 100% ja. verstanden, wie unser Kosmos aussieht. Aber okay. Ja, für mich hört das, ich bin selber ein skeptischer, sag ich mal, grenzwissenschaftlicher Forscher, aber für mich hört das, was Chris sagt, hört sich das ein bisschen so an, als vermutet er, dass das alles irgendwie so ein großer Hoax ist. Würde er das so bestätigen oder ist das nur meine Wahrnehmung gerade? Dass er glaubt, dass es einfach tatsächlich nur um geheime Technologien des Militärs geht? Und dass es das alles nicht gibt, oder verstehe ich das jetzt falsch?
Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass die G-Forces absolut nicht überlebbar wären von einem leblichen Körper, soweit wir das wissen. Ist unmachbar. Dass dich die Drohne oder dieses was immer es ist, sich in einer Art und Weise bewegt, was unkonventionell ist und neu ist und dass wir das momentan technisch nicht erklären können, hast du absolut recht. Wo ich reinkomme ist, wir haben die letzten Monate so viel nachgelesen an Technologie, die im Grenzbereich steht, wo ich einfach sage, es wäre nicht auszuschließen, dass dieses Fluggerät, wenn es ein Fluggerät war, eine Technologie ist, die getestet worden ist an der Nimitz-Gruppe, wobei das auch eine Geschichte dazu hat, weil die Nimitz war nur eine Gruppe. Die haben so viele Versuche gemacht an Flugzeugträgergruppen in der Vergangenheit und die Nimitz hatte zu dem Zeitpunkt die beste Radaranlage auf der Welt. Und das Landradar war ebenfalls vom selben Prototyp. Und was ich einfach nur sage ist, es ist nicht außer dem Unmöglichen, dass man diese neue, unkonventionelle Idee getestet hat, hätte können, mit dem neuen Stand von Radargeräten und so weiter und so weiter. Es ist auch interessant, was nicht viele wissen. Ich habe mich mit Dr. Kelleher unterhalten, als das Ganze rauskam, als ich noch bei Bigelow war. Und Colin Kelleher sagte mir, ja, nach ein paar Tagen, wir waren basically auf der Nimitz und hat sofort da Interviews gehalten und dies und jenes. Und jetzt ist wieder die Verbindung zwischen Aerospace und
2007 war Bass sofort auf der Nimitz und hat sich das angeschaut, oder wie? Ja, und ja. Das Interessante ist ja auch, wie vorher schon erwähnt, der Pilot, der in diesem Tic-Tac-Incident involviert war, war ein paar Jahre davor auf der Skinwalker Ranch.
Ja, und war dann Douglas Kurth.
Wenn das stimmt.
Ebenfalls der Administrator. Douglas Kurth war auf der Ranch. Ich habe Douglas... Er und Lauren Hoffman waren zusammen auf der Ranch. Wir haben ein paar Experimente zusammen gemacht. Und Doug Kurth war einer der Piloten. Und da gibt es also eine Menge Verbindungen. Und wie gesagt, ich bin also niemand, der sagt,
also okay, du bestätigst alles, das. Der, ein Pilot des Tic-Tac-Incidents war auf der Ranch, ein paar Jahre bevor das passiert.
Das weiß ich nicht, aber ein paar Jahre davor. Ich weiß nur, dass er dort war, während ich dort war. Ob der davor da war, weiß ich nicht. Aber er war quasi mein Boss, eher Lauren Hoffman. Okay. Insofern, ich möchte nicht sagen, dass alles, was passiert, ich bin also niemand, der sagt, es gibt keine UFOs. Ich bin da sehr offen. Ich habe selbst Sachen gesehen, die ich nicht erklären kann. Auch vom Flugverhalten her, back in New Mexico in 1997. Ich bin also niemand, der sagt, hundertprozentig alles ist keine UFOs, es gibt niemanden. Ich glaube, es wäre ignorant zu denken, dass wir die einzigen in dem ganzen Milliarden von Sternen sind, die sich entwickelt haben. Wo ich immer wieder grinsen muss, wenn man zurückschaut auf das ist eine andere Sache, die niemand ihm immer beschreibt. Die CIA hat so ein Ein Griff auf Hollywood. Und es gibt Dokumentationen an den Filmen, an die die gearbeitet haben. CIA hat Offices in Hollywood und mitproduzieren Filme. Zum Beispiel X-Files hat CIA-Mitarbeiter, die das mitgeschrieben haben. Predator. Nur ein paar zu nennen. Es ist interessant zu sehen, wie das ganze UFO-Phänomena kam. Waren es die großen Blonden mit blauen Augen. Dann auf einmal wurde es, das Bild war auf einmal die grünen Männchen. Und dann waren es die Greys. Und die waren alle humanoid. Die kamen alle in runden Schiffen mit blinkenden Leuchten dann. Obwohl noch niemand hat einen Alien gesehen. Das sind alles diese Sachen, die uns quasi die
beeinflusst worden sind. Es gibt viele Berichte von Leuten, die das behaupten. Also kann man jetzt auch nicht sagen. Aber wir wissen nicht, was die gesehen haben, natürlich. Ne? Und dann, du darfst nicht die Reptiloiden vergessen.
Richtig. Ich möchte deinen Zuhörern wirklich ans Herz legen, Dokumentationen über MKUltra zu sehen.
Ja.
Gottlieb und dann die ganze Bunch, der dahinter steckt.
Die Dr. Green übrigens, ist lustigerweise, war der Spitzname von Dr. Mengele auch.
Ja.
Das ist auch irgendwie so ein komischer Zufall. Also wieder jetzt niemand was unterstellen, aber wenn.
Das ist eine Menge, wenn man sich anschaut, diejenigen, die hinter Nitz standen, das geht zurück zu NICAP, dann Nitz. Nitz, dieselben Spieler tauchen auf in Bass. Dieselben Spieler tauchen auf in TTSA. Das sind immer dieselben fundierenden Colin Kelleher war Nitz, Bass, TTSA. Dann war es kein Geheimnis mehr, dass Bigelow TTSA mitfinanziert hat. Coast to Coast war eine Bigelow, der Vorläufer davon war, ich glaube, Area 2020 oder wie sie hieß, war eine Bigelow Radio Station. Das hat sich entwickelt into Coast to Coast.
Ich liebe Appell, gell, muss ich sagen.
Darf ich kurz
was
sagen?
Ja, bitte.
Ja. Das war, es ist ja jetzt vor ein paar Tagen erst diese wirklich sehr, sehr aufwendige Produktion von dem Filmemacher James Fox herausgekommen, The Phenomenon. Und ist ein sehr interessanter Doku-Film. Also kann ich jeden ans Herz legen. Ich will auch keine Werbung für machen. Ich habe mit den Leuten nichts zu tun, aber es ist wirklich sehr interessant. Aber es geht darum, dass dort das UFO-Phänomen der letzten 70 Jahre sehr, sehr authentisch und tatsachenbasiert, zumindest was Zeugenberichte angeht, das kann man ja dann immer hinterfragen, ob man das glauben will oder nicht, skizziert wird. Und es ist nun mal so, dass es nicht nur in den USA UFO-Erscheinungen gegeben hat, sondern auch das französische Militär und auch andere europäische Länder, auch lateinamerikanische Länder haben das alles aufgezeichnet, dokumentiert. Es gibt Radarbilder etc. pp. Das muss ich jetzt gar nicht alles wieder hier thematisieren. Das wissen die meisten eh. Und aber das... Also, dass es da ein reales Phänomen gibt, ich glaube, das bezweifelt keiner. Ne? Nur die Frage ist halt, ist das so eine Art Disclosure, die da gerade passiert? Oder sind diese Personen, die da beteiligt waren, auch bei in der Skinwalker Ranch, auch dieser Nimitz-Pilot da, ob das jetzt Desinfo ist halt. Oder wollen die tatsächlich zeigen, da gibt es was und wir bereiten die Leute langsam vor? Dass es da ein Phänomen gibt, das ist ja klar. Das müsste jedem klar sein, der sich befasse mich. Ich bin erst 38 und befasse mich seit 1990 mit den Themen. Chris, ich bin Metal-Fan und ich habe damals bei sehr, sehr aufgeregt als kleiner Junge schon Rust in Peace von Megadeth gehört.
Du kennst das einfach.
Ja, ich
als Lieblingsalbum.
Ja, meins auch. Und das habe ich mir gedacht, weil du immer oft von Megadeth schwärmst. Und also da fing das bei mir an. Ich habe den älteren Cousin und der hat mich dann ein bisschen in diese UFO-Szene reingebracht. Ne? Aber es gibt ein Phänomen, das ist doch klar. Das kann man ja nicht
bestreiten. Ja, das geht's überhaupt nicht. Es geht eher um die Hintergründe und für mich ist es nicht unbedingt nur entweder oder. Ja, also ich finde die Aussage von Chris Bertelli, glaub, Borelli oder überhaupt diese These, dass es da ein tatsächliches Phänomen gibt und dass jetzt gewisse Dinge da irgendwie sich so huckepack draufsetzen, ja? Chris auch. Also ich finde, keine Ahnung, ja, also es kann durchaus sein, dass es tatsächlich auch vorher schon diese Dinge auf der Ranch gab und man halt jetzt diese Dinge auch technisch erzeugen kann. Also wilde Theorien, die ich jetzt von mir gebe natürlich, ja. Und dass man aber einfach sagt, ja, und man kann jetzt dann diese Dinge ausprobieren und so weiter, und wenn einem irgendwer auf die Schliche kommt, kann man sich immer, oder und man kann sich immer auf diese Phänomene ausreden, ja.
Richtig.
Vielleicht richtig. Ahmt man die nach. Ist auch eine Möglichkeit.
Das ist ein großes Wort hier, plausible deniability.
Genau.
Und ja, angenommen, ich würde nächstes Jahr Kehlkopfkrebs entwickeln, wen würde ich angehen?
Tja.
Das UFO?
Ja.
Weil das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr aufgestoßen ist in dem Film Hunt for the Skinwalker, der gemacht worden ist von Cabrera Knapp. Ist eine Szene drin, wo eine Ute-Stammesmitglied, eine Mutter, hat einen Sohn, der hat Multiple Sclerosis. Und sieht nicht gut aus. Und Knapp und Corbell, ich glaube, beide sind beteiligt an der Szene, besuchen dann die Familie und dann sehr tränenreich. Und wer ist der Schuldige? UFOs. Die Außerirdischen, die das verursacht haben. Die Krebsrate um die Ranch herum ist höher als
Entschuldigung, das mache ich sehr ungern, dass ich dir jetzt ins Wort falle. Aber man hört, also ich höre bei dir immer ein bisschen raus, dass es da ein gewisses posttraumatische Belastungsstörung, Trauma, wie auch immer. Ich komme auch aus dem psychologischen Bereich, ja. Und ich möchte dir sagen, mein Vater hat Multiple Sklerose und es gibt bestimmt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass UFO-Erscheinungen oder UFO oder Kontakt mit irgendwelchen Stoffen Multiple Sklerose hervorruft. Man weiß bis heute nicht, wieso diese Krankheit ausbricht. Das ist ein großes Mysterium und es gibt verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen, wo man vermutet, woran das liegen könnte und so weiter. Aber all das, was du erzählst, das klingt für mich tatsächlich so, als wärst du so ein Opfer von, also ein Versuchskaninchen und möchtest mit deiner, sorry, wenn ich jetzt so ehrlich, ich bin ganz offen, was ich sage, ja, was ich denke. Und du empfindest dich als Opfer und das muss man sehr ernst nehmen, ja, weil du anscheinend wirklich auch unter dieser Sache leidest. Und dass es da halt irgendwelche Menschenversuche gegeben hat. Und das ist, wenn das so stimmt, dann müsste man halt versuchen, da wirklich alle Indizien und alle Beweise zusammenzuführen und dann halt vor Gericht zu gehen. Ne? Also wenn du das, vor allem in den USA bei euch ist es einfacher.
Viel Spaß, wenn auf der anderen Seite Aerospace ist.
Ja, das ist natürlich ein großes Thema, aber man merkt ja, dass Chris einen großen Leidensdruck hat. Oder bilde ich mir das jetzt ein?
Na, natürlich. Ich meine, wie würde es dir damit gehen, wenn du
natürlich, klar. Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, also wenn du was gegen MS machen willst, dann achte auf deinen Vitamin D3-Spiegel. Da gibt es mittlerweile ganz gute Studien, die beweisen, dass ein guter D3-Wert dagegen hilft, dass man das halt eben nicht bekommt oder wenn man es bekommt, dass man da nur wenige Schübe hat und so weiter und so fort. Es gibt Mittel, die man da machen kann und auf keinen Fall in die Angst verfallen, weil wenn man in der Angst ist, dann passieren erst diese ganzen Anomalien im Immunsystem. Und Multiple Sklerose ist ja eine Autoimmunkrankheit. Das darf man nicht vergessen, ne?
Richtig, das war nur ein Beispiel von der Szene, von dem Film. Die Krebsrate um die Ranch ist hoch. Ich fühle mich nicht unbedingt als Opfer oder als, dass ich da irgendwelche PTSD-Schäden davon trage, psychologisch. Im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr klar, ich weiß heute, dass wir verarscht worden sind auf unsere Kosten, dass eine Menge Leute eine Menge Geld gemacht haben. Die Beweise dafür, dass die Ranch das wurde unter anderem auch von Franz Kelleher, glaube ich, der gesagt hat, die Ranch war ein lebendes Laboratory, also ein lebendes Labor. Die Beweise, die vorliegen, mittlerweile schwarz auf weiß, und wir sind ziemlich nah dabei, dass ich das alles, ohne dass ich ein Wort rede, dass ich einem die Schrift, die Dokumentation vorlegen kann, die Aussagen von Kit Green und anderen dazu nehme. Ich bin also niemand, der in der Ecke sitzt und da leise vor sich hinheult. No, ich bin pissed off, weil wir benutzt worden sind als Gruppe. Wir sind Veteranen, wir haben alle gedient. Ich habe 3 Jahre in Combat verbracht. Und wenn ich psychologisch oder davor war ich ein Police Sheriff's Deputy für 10 Jahre, ich habe eigentlich alles gesehen, was man sehen kann, und bin eigentlich jemand, der das alles sehr gut verdaut. Ich habe also keine Probleme mit irgendwelchen PTSD. No. Mein Ziel ist, dass da ein Arsch voll Geld verdient worden ist bei Leuten, Bigelow selbst 22,5 Millionen, ohne das einzufaktieren, was er bekommen hat von den Kompanien, die dort getestet haben. Das ist also mittlerweile zu dem Punkt, wo ich sehr nahe bin an, und ich habe durchaus vor, legale Schutz zu nehmen. Und wir sind dabei, das Ganze quasi zu vervollständigen vom Beweismaterial her. Und wenn das komplett ist, dann habe ich durchaus die Absicht, dass ich Bigelow Aerospace verklagen werde. Ich werde nicht gegen die Regierung gehen, alldieweil ich habe kein Problem mit Leuten, die Non-Lethal Weapons Tests durchführen. Das ist vollkommen okay. Jede Nation macht das. Du musst in der Competition bleiben. Ich habe damit kein Problem. Wo ich ein Problem mit habe.
Wobei gut finde ich das jetzt auch nicht. Gell? Also ich finde, wir sollten es alle lassen, aber okay.
Ja, ist halt so. Es ist halt momentan, Mind Control ist seit MK Ultra, der CIA hat Millionen reingesteckt und Millionen Leute wurden dabei verletzt. Alle unwissend. Der CIA hat LSD erfunden. Ich meine, da waren so viele Sachen, die passiert sind. Nur der Unterschied, es ist nicht mehr 1953, das ist 2020. Und wenn ich das beweisen kann, und ich kann es beweisen, dass an Leuten, die weder bewusst waren noch zugestimmt haben, dass an deren Körpern experimentiert worden ist mit verschiedenen Waffensystemen, dann habe ich damit ein Problem. Und es ist nicht so, dass ich, wie gesagt, mich als Opfer fühle. Ich fühle mich einfach nur verarscht. Und auf meine Kosten, weil ich nicht weiß, welche gesundheitlichen Schäden ich davon wegtrage in 5 Jahren, in 10 Jahren. Ich habe mir gerade eine neue 59er Gibson Les Paul zugelegt und ich habe eigentlich alle Möglichkeiten, dass ich meine Gitarre...
Ich habe auch eine Les Paul.
Super. Dass ich für die nächsten 20 Jahre meine 59er spielen kann. Insofern, die Qualität des Lebens ist wichtig, und wenn jemand für Profit oder einfach nur aus, even, sogar wenn es ohne Profit wäre. Du kannst einfach nicht jemanden in eine Situation reinstellen, unbewusst für die Person, die drinnen steht, und anfangen, Knöpfe zu drücken. Es geht so nicht. Das ging vielleicht mal in den 60ern, in den 70ern, wo das anders weniger bekannt war. Wie gesagt, da ist mittlerweile an Technik ist so viel draußen. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, wo die über eine lasergesteuerte Wellenlänge dir eine, die können dich umerziehen, die können dir andere Wertvorstellungen geben, die können dir sogar Gespräche ins Gehirn setzen. Und es ist kein Witz, es ist keine Science-Fiction-Nonsense. Die Technologie gibt es schon seit längerem.
Also ja, also Akustik zum Beispiel. Punkt genau projizieren, das kenne ich. Umerziehen mit Laser, das finde ich interessant, aber ich glaube nicht, dass der CIA LSD erfunden hat. Das war doch dieser Schweizer namens Hoffmann. Also irgendwann 1947 oder irgend sowas. Nein, das war später. Oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es die CIA war. Die CIA hat auf jeden Fall dann damit experimentiert und mit anderen Halluzinogenen, das schon, ja.
Aber ich glaube, die Entweder haben sie den Grundstoff genommen und weiterentwickelt oder haben es unter dem ganzen MK-Ultra-Programm ausgebaut.
Albert Hoffmann, ja, schreibt da auch wer im Chat. Ja, sie haben es dann sicherlich natürlich entwickelt. Aber okay, ist jetzt hier egal, wollte nur jetzt
kurz. Ja.
Aber ich meine, dein Standpunkt ist völlig nachvollziehbar. Wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre ich auch sehr sauer und natürlich, es ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor da. Auf jeden Fall. Das kann ich mir absolut vorstellen, dass das nicht lustig ist. Hörer, hast du noch eine Frage oder eine Ergänzung? Sehr interessant, deine Einwürfe übrigens. Sehr interessant.
Ja, vielen Dank. Ich bin ja auch lange schon in der Szene. Ne? Ich bin der auch bei Exopolitik seine Freunde hat, sag ich mal.
Ah, deine Finger überall drin, hä?
Ein bisschen. Nein, ein bisschen Spaß, aber. Ja. Es passiert da tatsächlich viel. Und ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Frage an Chris habe, aber so ein bisschen allgemein würde ich gerne sagen, man sollte da die Augen offen haben. Also das, was jetzt in den letzten 2-3 Jahren passiert, ist schon. Da gibt's schon einen Paradigmenwechsel, ja. Und
Zeit wird's, wenn es wirklich so ist.
Da ich mich auch mit der Astrologie beschäftige, und kann ich sagen, auch dass es tatsächlich auch auf astrologischen Ebene so eine Zeitwende geben wird. Also wir gehen jetzt halt ins Luftzeichen und so weiter. Aber das Interessanteste, was ich jetzt bei Chris halt finde, ist, dass der halt tatsächlich auch was gesehen hat und auch das, was er vorhin beschrieben hat, dass die Hunde das nicht gerochen haben, das klingt für mich wie eine Projektion. Ist er der Meinung, dass das, was er da gesehen hat, eine Projektion gewesen ist? Oder war das tatsächlich, ich meine, wie soll das technologisch funktionieren? Also, dass da ich weiß nicht, ob meine Frage jetzt verständlich gewesen ist. Auch mit dem
auf was spielst du jetzt an? Spielst du an auf diesen Mann, der sich zum Beispiel in einen Wolf verwandelt hat? Ja, genau, ich wollte das gerade vorher auch anbringen, auch noch einmal. Und Chris, du hast ja schon mal kurz angesprochen. Robert Guffey, der da mit diesem anderen Hochgradfrauenmauer spricht.
Ganz kurz, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Thema Freimaurerei, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Tom DeLonge ist ja auch ein Freimaurer, ne? Also das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Ja, klar, einfach Tom DeLonge und Freemason eingeben bei Google Bilder und dann findet man ganz viele Bilder. Also es scheinen wohl auch die Freimaurer bei dieser To the Stars Academy ihre Finger mit drin zu haben. Also wenn Tom DeLonge
ein Freimaurer ist. Was mich jetzt wundern würde. Aber was ich hinaus möchte ist.
Es sind auch übrigens ganz, ganz viele in der Metal-Szene Freimaurer. Das wusste ich auch nicht, okay. Aber das habe ich in den letzten Jahren herausgefunden.
Ja. Mag ja sein. Auf was ich hinaus möchte, ist diese Episode, die Chris, glaube ich, in der ersten oder zweiten Sendung erzählt, wo sich dieser Mann in einen Wolf verwandelt, der in dem Buch Chameleon kommt natürlich auch vor, dass mit dieser Technologie, die dich unsichtbar machen kann, wo du also quasi die Rückseite, das was hinten passiert, auf die Vorderseite projizierst, ganz simpel eigentlich, weil Lichtstrahlen umleiten, da ist ein bisschen schwierig, ne? Mit der kann man auch beliebige Dinge projizieren. Also du kannst auch aussehen wie ein Alien, du kannst aussehen wie ein Reptiloider, du kannst aussehen wie ein Osterhase. Du kannst, solange das, was du projizieren willst, nicht größer ist als du, alles projizieren. Und du kannst dich auch in einen Wolf verwandeln.
Richtig.
Mit dieser Technologie. Und das ist halt schon interessant. Gell? Also wenn Und ich meine, ich kann dir das Buch Chameleon noch sehr, sehr ans Herz legen, lieber Anrufer. Nicht nur, weil es gut geschrieben ist und lustig, sondern weil es wirklich, ich meine, da geht er der Hut hoch.
Ja, ich hab vor der Show, vor ein paar Tagen, mit Robert Guffey für Stunden telefoniert, weil ich wollte sicher machen, dass ich wollte einfach nur ein Gefühl kriegen für den Autor. Und Robert Guffey ist ein Englischprofessor in San Diego und wir haben also, wie gesagt, er hat das Buch, aber ich hab ihn ganz klar gefragt, ich sag, ist irgendwas in dem Buch drin, was eventuell nicht 100% real ist? Dann meinte er, nope, alles, was in dem Buch drin ist, sogar wenn es obscure ist, wenn es verrückt klingt, ich habe nichts gekürzt. Ich habe nichts geändert. Die Nachforschung, die Interviews, alles ist 100% legit. Es ist kein Fiction, es ist absolut legit. Und ich habe ihm dann die ganzen Parallelen erklärt, die auf der Ranch stattfanden, von denen er nicht wusste. Und er ist fast umgefallen, wie ich ihm das erklärt habe. Und habe ihm die ganzen Details erzählt und geschildert, die ich auch nachweisen kann über die Hunderte von Berichten, die ich immer noch die ich habe, und die Berichte von anderen, die ich auch habe. Und Bilder von Spuren von diesen, jenem und anderem. Und Guffey's ist 100% the real deal. Das Buch ist ein Muss-Lesen für Leute. Auf der anderen Seite ist es halt immer so, und ich habe das festgestellt, ich komme nicht aus der UFO-Szene. Ich finde es interessant, und durch Erika bin ich halt jetzt mehr mit verbunden. Ich wäre eigentlich lieber wieder Berufsmusiker, aber ich bin halt, wo ich bin. Und nebenbei, meine alte Band Hunter hat gerade eine neue CD rausgebracht. Leider bin ich nicht drauf, aber die ist genial. Also nur als Nebensache. So, Hunter aus Mannheim. So, die Sache ist die, es gibt Leute, die sind so eingebunden in den Glauben, dass alles, was gegen den Glauben ist, fast wie ein Kult. Ich nenne den UFO Cult of Personality. Es ist fast wie eine Kultsache. Und wenn man gegen den Strom geht, dann ist es sofort, entweder es ist, dann kommen die großen Wörter, Disinformant oder jemand, der sich selbst produzieren möchte, oder jemand, der ein Spinner, oder jemand, der ein Zweifler. Da kommen diese ganzen pauschalen Wörter, und speziell auf Social Media. Und für mich ist die ganze Sache einfach nur, wenn es zu irgendwelchen technischen Sachen kommt in der Geschichte von Ufology und so weiter, ist meine Frau die Expertin. Ich frage sie, sie weiß es, ich kriege meine Antwort. Es ist interessant zu sehen, wie verschiedene Leute anfangen, dieser neuen Welle von, wir nennen das mal unser Disclosure, sich dafür zu interessieren. Und andere sind extrem abgeneigt. Disclosure ist immer das große Wort. Es wird niemals Disclosure geben. Niemals. Alldieweil vieles von den Sachen, die als UFO verkauft werden, sind Sachen, die von der Regierung aus eingesetzt worden sind. Wie Leute damals, ich habe Berichte gelesen, wie die damals den SR-71 Blackbird getestet haben. Das Hochaltitude-Flugzeug. Der wurde gesehen. Natürlich wurde er gesehen. Der flog aus Edwards Air Force Base in California. Der wurde berichtet. Und die Government sagte, es ist ein UFO. Und es war nicht falsch. Es war ein unidentified flying object. Als sie den Stealth Bomber getestet haben, war das dasselbe. Es war immer der Tarnmantel von Ufology war immer über diese neuen Projekte, die rauskamen, wie die ersten Predator Drones getestet worden sind, waren es am Anfang UFOs. Wie damals die alten Griechen auf Mykonos saßen und es hat geblitzt, dann war es Zeus, der Blitz auf den Himmel geschmissen hat. Insofern.
Entschuldigung, ich bin, by the way, Greek, also Grieche, also griechische Abstammung. Und UFO. Ähnliche Berichte gab es schon bei den antiken Griechen, und die antiken Griechen hatten ja den Vorteil, dass die ja schon eine Schrift hatten und auch Papyrusrollen, wo die das alles aufgeschrieben haben. Es gab in Griechenland ja auch den Mechanismus von Antikythera, das war wirklich ein Differentialgetriebe. Also ich will einfach jetzt nicht abschweifen, aber es gibt, ich sag mal, immer, wenn man mit der Ufologie sich beschäftigt, gibt es wirklich stichhaltige Dinge, die da passiert sind, und nicht nur. Also wenn man jetzt alles immer auf geheime Militärprojekte projiziert, dann verliert man, glaube ich, dann begeht man den gleichen Fehler, den auch Hardcore-Skeptiker begehen. Dann ist man fernab jeder Realität. Weil es gibt ja auch tatsächlich Zeugenberichte, die gesehen haben, wie diese Dinger gelandet sind und so weiter und so fort und wie sogar auch humanoide Wesen daraus gestiegen sind. Wenn man jetzt sagt, alle diese Zeugenberichte, es sind wirklich Tausende, aber Tausende auf
sehr, verschiedenen sehr, Orten. Sehr viele. Ja, ja. Nein, ich glaube nicht, dass man. Also ich glaube nicht, dass Chris das sagt. Chris hat ja selbst unidentifizierte Objekte gesehen, die er sich nicht erklären kann. Erzählt er, glaube ich, in der ersten Sendung. Mhm. Nein, um das geht's, glaube ich, nicht. Aber es ist ein Aspekt, den Chris da aufbringt und aufzeigt, der schwierig zu verdauen ist, den man vielleicht nicht gern hört, den man vielleicht auch nicht gern wahrhaben will. Aber ich glaube, man kann also diesen Aspekt, den Chris da aufzeigt, genauso wenig einfach unter den Tisch kehren, wie die Tatsache, dass es ganz viele Menschen gibt, die ganz viele seltsame Dinge erlebt haben, die wir uns kaum erklären können, außer durch Besucher, woher auch immer, aus einer anderen Zeitdimension oder vielleicht wirklich klassische Außerirdische von einem anderen Planeten. Also, darum geht es jetzt in dieser Sendung sicher nicht, dass man jetzt alles plötzlich mit irgendeiner anderen Theorie erklären möchte, aber
ich glaube. Entschuldigung, auch, dass ich dem Chris ins Wort gefallen bin, aber meine Frage, die ich da habe, ist: Also, Chris sagt, da passieren geheime quasi Forschungen im technologischen Bereich und er war halt Opfer. Also, das habe ich jetzt so verstanden im Endeffekt.
Kennst du das Buch Mirage Man?
Ja,
sag mir was. Ja, lies es.
Ja. Ja, ich habe das irgendwo,
ich glaube ich. Lies es. Oder schau dir die Doku an. Ich meine, oh Gott. Es ist unbestreitbar, dass da auch andere Perspektiven auf dieses ganze Thema existieren und die sind auch wichtig. Ja, ich bin zum Beispiel mit Mark Pilkington jetzt nicht einer Meinung, dass alle Kongresse von Hoaxern mit Strippen und Brettern gemacht werden. Das, ja, aber ich kann es ja nicht ausschließen. Aber also für mich geht es da jetzt nicht um irgendjemanden, der dann alles erklären kann oder so, ja. Und Chris, du sagst es ja auch nicht, also zumindest so hätte ich das jetzt nie verstanden. Ne?
No, was ich sage, ich bin nicht jemand, der sagt, alles ist erklärbar durch Testing und so weiter und so weiter. Ich habe keinen Zweifel, dass es andere intelligente Lebensformen im Weltall gibt, in unserem Universum. Es wäre wahrscheinlich ignorant zu denken, dass wir die Einzigen sind, die das Rad erfunden haben. Ich bin mir sicher, es gibt auch andere. Wo ich ein Licht scheinen möchte, ist, dass unter dem Mantel von Ufology wird eine Menge gesteckt und man muss vorsichtig sein mit dem eine Wertvorstellung zu geben. UFO heißt einfach nur, es ist ein Unidentified Flying Object or UPA.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Aber UAP. So insofern, es gibt so viele Berichte und Bücher und Dokumentationen und auch wissenschaftliche Schriftteile, die da wirklich in Detail gehen. Und ich bin nur einfach, ich möchte nur sagen, man muss vorsichtig sein mit diesen Dokumentationen und mit diesen Darstellungen. Und man muss auch weitersehen, warum bringt Fox News, oder nicht Fox News, but Fox 20th Century. Ja, warum ist eine Produktion, die von Fox, der Produktionsfirma mitgebaut worden ist, warum
Disclosure. Man muss die Leute langsam drauf einstellen.
Okay, ja. Wir haben, Erik und ich haben vor ein paar Tagen, wer weiß, da ist immer ein Hintergrund dabei. Nichts passiert ohne Hintergrund. Es gibt immer irgendwelche Natürlich. Hintergründe, die zum Beispiel, wie wir haben uns den vor ein paar Tagen Encounter of a Third Kind angesehen, mal wieder. Und es ist wirklich interessant, die Art und Weise, wie dieser Film das allgemeine Denken über UFOs, über das Ganze lenkt. Und ich sage nur, man muss wirklich darauf achten, was einem vorgesetzt wird, weil nicht alles ist so, wie es aussieht. Die Ranch ist ein perfektes Beispiel dafür. Und dann gibt es wieder Sachen, die
ganz kurz, das ist wirklich, entschuldige wieder, dass ich dir ins Wort falle, aber sonst entsteht kein Dialog. Das ist der wichtigste Punkt, den du gerade ansprichst. Nicht alles ist so, wie es aussieht. Und das ist quasi, wenn man sich die diese gesamte UFO-Szene der letzten 70 Jahre anguckt, ist genau das, was man immer bemerkt. Es scheint einen wahren Kern zu geben, aber rundherum gibt es sehr, sehr viel Desinformation. Und das bemerkst du, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, immer wieder.
Ja, absolut. Absolut. Und es gibt vielleicht sogar mehr als einen wahren Kern.
Ja.
Aber wir werden es heute nicht lösen, aber ich danke dir jedenfalls sehr für deinen Anruf und für deine sehr. Hast du bei den Folgensendungen auch schon mal angerufen? Bei der Folgensendung mit Chris oder so?
Ja, genau.
Ah, auch alles
klar. Eine letzte Frage habe ich.
Okay.
Bei den letzten Folgen hieß es, dass Chris ein Buch plant. Steht das noch?
Ich zu dem Thema? Bin gerade. Ja, nur kam bei mir eine Umleitung, all die, weil ich gerade mit Erika zusammen an einem Buch arbeite, was ihren Werdegang beschreibt. Und es ist sehr interessant, all die, weil sich, wie gesagt, so viel getan hat. Und wenn man Sachen von ihr hört vor ein paar Jahren, wie sie war selbst MUFON, Staatsdirektor, und dann war sie Assistant Direktor mit der MUFON Communications International Headquarters. Und so mehr rauskommt, es ist wirklich ein Wanderweg. Und wir sind gerade dabei, das etwas so bis zum heutigen Stand mit einzuschreiben, speziell nachdem wir die Anne Truffel Files übernommen haben. Und wir haben so viel entdeckt, was so viel Sinn macht. Sie macht also immer wieder einen Teil auf ihre Webseite drauf oder auf Radiosendungen, wo sie davon zitiert. Insofern, wir sind dabei, ein Buch zu schreiben über sie, und weil es ist wichtiger als ich, all die, weil sie eine Persönlichkeit ist in dem ganzen Feld und mittlerweile da auch eine Menge angefahren wird, weil sie mittlerweile wird sie verrufen als eine Skeptikerin, all die, weil sie Fragen stellt, die andere nicht stellen, und wollen deswegen das zuerst machen, und dann irgendwann anschließend mache ich meine Dokumentation über die Ranch. Das sind zwei Teile, die ich rausbringen werde. Das erste sind meine Erfahrungen und was ich gesehen habe, aber wertfrei, ohne dass ich dazu irgendwelchen Konklusionen komme. Und der zweite Teil sind die Reporte und Berichte, die ich geschrieben habe, und die Bilder, die ich gemacht habe, so dass ich die Person, die das in der Hand hat, ein eigenes Bild machen kann und sehen kann, warum ich zu der Meinung kam, zu der ich mittlerweile gekommen bin. Werde auch mit eingeben die Blogs von Keith Basterfield, Curtis, nicht Curtis Lynn, Brainfart. Es sind also eine Menge andere Sachen, Dokumente dabei. Insofern, das kommt irgendwann. Momentan ist Erikas Sache, er hat Dominanz.
Okay. Gut. Anrufer, alle Fragen mal geklärt, yep. Vorerst.
Danke sehr, dass ich
danke da sein durfte. Es hat sogar jemand im Chat schon angeregt, du sollst mal als Gast auf der Sendung auftreten. Weiß ich nicht, vielleicht hast du mal Lust. Du scheinst ja ein unglaublich breites Wissen zu haben. Und dann bist du auch noch Halbgrieche, also.
Ich bin sogar Vollgrieche.
Erfolgreiche sogar.
Ich habe halt die doppelte Staatsangehörigkeit.
Alles klar. Okay, vielen Dank für deinen Anruf.
Danke auch. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Ja, Chris, ich glaube, wir kommen da jetzt auch ans Ende, würde ich sagen. Also mir fällt da jetzt gar nicht mehr allzu viel ein. Wir haben eigentlich so ziemlich alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Gibt es noch irgendetwas, das du loswerden möchtest? Also ich hoffe, wir sprechen ja wieder mal, und spätestens wenn da ein Buch rauskommt, auf jeden Fall. Aber irgendwas, was jetzt quasi diese Trilogie, die wir da jetzt einmal fabriziert haben, so quasi einen Rahmen gibt.
Was für mich wichtig ist, es sind dieses Thema, je mehr wir an Informationen bekommen. Und es ist so eigenartig, dass wir Tonnen vom Ausland bekommen. Natürlich gehen wir durch und wetten das so gut wie wir können. Wir wussten,
also beurteilt das
Wedding. Ja, wir es ist also nicht, dass wir es blind annehmen. Wir schauen also durchaus durch. Nur es sind oftmals Details drin, die niemand wirklich hätte wissen können. Wenn wir durch die Fallen durchgehen von zum Beispiel Aunt Ruffle, ich kann gar nicht sagen, wie beeindruckend das ist, was sie dazu gibt. Und dann hat sie zum Beispiel intensiv gearbeitet in diesem großen Feld von Abduction, Alien Abduction. Und was sie schreibt, ist eine Fernsehsendung für sich selbst wert und belegt, nicht nur schreibt, sondern auch belegt. Die Fragebögen, was MUFONs, was die gemacht haben und wie sie es gemacht haben, und haben Telefonlinien in Leutes Haus reingebaut und haben Abhöranlagen eingebaut. Also wirklich hochinteressant, was unter dem Namen von UFO und Ufology gemacht worden ist. Und insofern ist es ein Lernprozess. Wie gesagt, letztes Mal, als wir sprachen, wusste ich vieles nicht, was ich heute weiß. Und der Lernweg geht natürlich weiter. Und ja, werden sehen, wie es hinführt. Und im Endeffekt, wie gesagt, so wie ich die Akte so habe, wie ich sie möchte, dann, ich bin schon am Lose am Schauen für eine Rechtsvertretung. Und dann wird es wahrscheinlich der erste, der zweite. Das andere war in wie war der UFO Force in England? Rush.
Remember? Randlesham Forest.
Ja. Das war eine andere Sache, die das Ganze mit ins Spiel gebracht hat. Der ist vor Gericht.
Da gibt es auch den Autor, den hat ja auch Erica mal interviewt. Der Name fällt mir zwar auch nicht ein, ja.
Ja. Ja, und ich habe, wie gesagt, vor, ich will das also vor Gericht bringen. Und dann wird sich die Thematik Ranch ein und für alle Mal liegt es auf dem Tisch. Und ja, werden sehen, wie das weitergeht. Mittlerweile, interessant ist, je mehr wir in das Thema reingestiegen sind, desto mehr war da Pushback. Und zu dem Punkt, wo ich sogar eine Glitzerbombe geschickt bekommen habe.
Ja, und hast du erzählt, ja.
Ja, das war so.
Und also Erica hat ja auch Drohungen erhalten und so in letzter Zeit. Also,
ja. Oh ja, wir kriegen eine Menge davon.
Oh Gott.
Ist ja in Ordnung.
Ich bewundere euch beiden, dass ihr da durchhaltet. Und das sind ja Dinge, da braucht man schon einen guten Magen teilweise dafür, mit denen ihr euch da beschäftigt. Beschäftigt.
Ja. Das ist einfach so, in dem Augenblick, wir haben uns gestern, es war gestern Nacht, waren wir mit Hunden draußen im Park. Da meinte sie nur kurz, es war so, kommen dann so kurz die Erwachungen und sagte, warum machen wir das eigentlich? Ja. Warum können wir nicht einfach, ich gehe zurück und mal Bilder und spiel Piano, du spielst Gitarre und wir haben da wirklich eine einfachere Welt. Warum machen wir sowas? Und dann schaue ich das an, weil in dem Augenblick, was würdest du bist so tief drinnen mittlerweile, du kannst gar nicht mehr raus. Und ja, der einzige Weg ist vorwärts und mittlerweile hören eine Menge mehr Leute zu als je zuvor und wir kriegen wirklich ein gutes Publikum und gute Gäste und sie hat keine Zensur, sie sagt, was sie nachforscht und ihre Meinung und das ist sehr einzigartig in dem UFO-Feld, weil sie hat keine Alliance zu irgendjemandem. Und,
ja, das ist wichtig, ja.
Es ist also keine Hintergründe, wir machen keine, wir haben keine Beziehungen, wir blasen niemandem Rauch in den Rock. Wir machen, was wir denken, ist wichtig, um das Ganze aufzudecken, um das zu erklären, um die ganze Thematik zu erklären und nicht nur die Ranch, sondern die anderen Sachen, die da ebenfalls passieren im Hintergrund. Das sind eine Menge. Zum Beispiel TTSA und so weiter und die Organisationen, die immer wieder auftauchen, die versuchen die Thematik zu dominieren, mit einer Menge Geld, mit irgendeiner bekannten oder semi-bekannten Person upfront. Es ist interessant, die Thematik dahinter, und TTSA zum Beispiel ist jetzt auch eingewickelt mit Waffentesting. Das kommt von TTSA also selbst.
Verwickelt TTSA meinst du?
Ja, verwickelt.
Aha, okay.
Und es ist interessant, wenn man wirklich schaut, wer hinten dran steht und was die Gründe sind, dann kommt man halt immer wieder auf Sachen, die mit UFO, Ufology und Paranormal wenig zu tun haben.
Ja.
Insofern, ja, wie sagt man da auf Deutsch? Die Spreu vom Weizen trennen.
Ja, die Spreu vom Weizen trennen. Das ist natürlich schwierig. Das ist in dem Gebiet ist das fast unmöglich. Weil die verrücktesten Dinge sind dann oft wahr und weniger Verrückte sind erfunden. Und es ist a deep, deep rabbit hole, in dem wir da rumwühlen. Ja. Also wir sind da tief im Hasenbau.
Ja, weißt du, was vielleicht interessant wäre, wenn du, ich weiß nicht, ob dein Publikum auf englischsprachig eingerichtet ist, aber...
Mache ich nur sehr selten, also zum Beispiel Mark Pilkington damals habe ich schon eingeladen oder Tom Campbell, aber normalerweise versuche ich das schon auf Deutsch zu machen, weil im englischen Sprachen gibt es so viel, da brauche ich jetzt nicht auch noch was abliefern, also da... Aber ja, es gibt unglaublich viele interessante englischsprachige Gäste natürlich, gerade auf dem Gebiet.
Ich habe gedacht, ich könnte, weil ich spreche mit Guffy in den nächsten paar Tagen. Und es wäre interessant, wenn
stimmt. Das wäre eigentlich wirklich interessant. Also bei Robert Guffy würde ich auch eine Ausnahme machen, ja. Also wenn du ihn fragen könntest, ob er bei mir auf die Show kommen will, dann wäre das toll.
Ja, ich frage ihn. Ich spreche mit ihm. Er wollte also wissen, wie das heute gelaufen ist. Und Guffy ist absolut, jeder hat seine Helden in dem Ganzen und ich muss sagen, Hut ab. Und er hat eine Menge
unglaublich smarter, toller Typ, Englischprofessor, und er hat einfach so richtig, kann das Buch absolut nur empfehlen. Der hat ja eine Unmenge an Büchern geschrieben.
Ja.
Unglaublicher Typ. Also ich wäre, ja, sehr gerne, und da würde ich dann vielleicht noch ein paar von ihm lesen vorher. Das wäre toll, ja. Ja.
Ich frage ihn, ich rede mit ihm.
Frage ihn mal, ja.
Es ist, und wie gesagt, die Hörer, diejenigen, die immer noch denken, es ist wirklich fiktiv oder es ist nicht möglich. Wie gesagt, ich würde wirklich empfehlen, und wenn nichts anderes, ich meine, das ganze Buch ist gut, aber Chapter 19 ist sehr wichtig und es erklärt eine Menge Sachen besser, als ich das erklären kann. Insofern, ich lege das jedem ans Herzen, das zu lesen.
Okay. Ja, Chris, vielen Dank euch beiden. Viel Erfolg, auch natürlich an Erika mit ihrer Show, mit eurem Buch, Büchern, die ihr plant und so weiter. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir vielleicht im kommenden Jahr wieder mal ein Update machen.
Ja.
Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und wenn es dazwischen mal der Robert Guffy in meine Sendung schafft, dann wäre das natürlich ganz großartig. Ja, das wäre schon ein spannender Gast, muss ich euch sagen. Okay, Chris.
Super, Tarek. Ich danke dir für die Show. Ich danke dir für das Interesse, und es ist wichtig, all dieweil, es ist nicht nur eine Sache, die hier passiert, es ist überall, und es ist einfach, was sind die Zufälle, dass ich aus Deutschland komme und für Bears arbeite für 6 Jahre.
Ja. Und dann ein idealer Gast für meine Show bist. Danke auch an Wladislav Rabe, der hat uns da irgendwie zusammengebracht, der hat auch den Kontakt hergestellt. Alles klar. Super. Ja, super.
Alles klar.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Ja, mach mal eine gute Nacht und ciao.
Ja, ciao. Bis bald einmal.
Ja.
Okay. Tschüss.
Bye.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, und das nächste Mal bei Crop FM geht's spannend weiter. Da ist nämlich mein Gast, der Psychologe Rolf Ulrich Kramer, ein weiteres Mal zu Gast und wir sprechen über Inhalt und mögliche Implikationen seines aktuellen Buches Die Atlantis-Protokolle. Und ich habe es gerade fast jetzt durchgelesen. Wow. Also man darf gespannt sein, kann ich nur sagen. Das hat schon irgendwie in sich, das Ganze. Und auch wie auf das kommt, wir werden auf das natürlich nochmal eingehen, diese Mindwalking-Technologie oder Technik. Ja, also Stichwort Reptiloide. Da geht's so richtig zur Sache und wenn das, was hier in diesem Buch geschildert wird, tatsächlich der Realität entsprechen sollte, naja, dann ist es doch wohl mehr als relevant. Und wenn nicht, ist es auf jeden Fall eine interessante Theorie oder ein interessantes, ja, interessant zu lesen. Weil die Frage ist natürlich, warum all diese Menschen völlig unabhängig voneinander sehr, sehr kompatible Dinge erzählen. Wie so oft. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bei den Chat-Teilnehmern waren super Sachen dabei, natürlich auch beim Anrufer. Freue mich schon das nächste Mal. Das nächste Mal ist dann am 23. Oktober 2020. Bis dorthin, danke fürs Zuhören. Macht es gut.